Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, das ist die 10. Folge von Paul's Guitar Cast. Ich sag gar nicht immer noch im wöchentlichen Rhythmus, aber. Versprochen, jetzt gibt es 2 Wochen nach der Folge Pause und dann halte ich auch diesen 2-wöchigen Rhythmus ein, aber ey, ist auch völlig egal, ihr werdet entertained, ihr könnt euch 2 Stunden Gitarren, Nerd Talk, whatever anhören, ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge mit dem Tom gehabt, also Tom H. Und jetzt geht es direkt weiter mit Tech Talk, Nerd Talk und ey, keine Ahnung, was heute passiert, und zwar ist der Olli Kaminski hier.
Moin.
Hi.
Grüß dich.
Schön, dass du da bist.
Ja, gerne, gerne,
dass du
Leben
gefunden hast.
Ja, sicher, sag ich.
Ey, freut mich total. Wir haben uns gar nicht so viel unterhalten gerade. Das ist schon mal ganz gut. Immer nur so ein bisschen abgeklopft, so was du gemacht hast oder ne, was so dein Werdegang ist, wo du mal gearbeitet hast. Und Station ist gerade Captured Live, ne?
Genau.
Und da bist du Tech für?
Tech für, ja, ich bin tatsächlich Tech für Parkway Drive, für Accept Fest und für Contra K momentan. Und halt auch generell halt Festival Tech und was halt so Sachen wie TV-Shows, Backline Tech, allgemein Jobs angeht.
Okay.
Sowas halt, ja.
Geil.
Was so anfällt, ne?
Bist du dann, also wenn du bei Parkway Drive und Accept bist, also auch dein Gitarre-Tech quasi, ne?
Genau.
Von den beiden von Parkway, die haben 2 Gitarristen, ne?
2 Gitarristen und Bassisten mache ich alles komplett.
Aber was da? Cool.
Mhm. Genau. Bei Accept ist es halt auch so, da müssen wir mal gucken, das hat sich jetzt geändert, weil die halt einen 3. Gitarristen haben. Und dann hätte ich quasi 3 Gitarren und einen Bass und das ist vielleicht irgendwie auch ein bisschen,
bisschen viel.
Kann ich verstehen. Dann mal gucken, wie sich das entwickelt, weil tatsächlich mit diesen 3 Leuten gab es jetzt noch keine Tourphase oder keine Showphase.
Okay.
Und dann gucken, wie sich das so eingeruft. Ja. Bei Contra K ist es halt so, dass ich halt auf der ersten Tour komplett Backline gemacht habe, alles. Also die haben Drums, Keyboard, DJ, Gitarre.
Jo.
Und danach ist es halt so, dass sie noch 2 Percussionisten bekommen haben und dann haben wir halt noch einen Drumtech mitgenommen.
Krass.
Ja. Da hat sich jetzt so ein bisschen aufgeteilt.
Und das halt. Wie ist das? Also ich finde den Sprung eigentlich ganz geil. Also auf der einen Seite lieber Parkway Drive und dann Contra K auf der anderen. Die ja schon viel dazwischen so, ne?
Definitiv, definitiv. Aber es war das ganz geil irgendwie. Ich finde es halt auch wichtig, dass du irgendwie in dem Job nicht nur so eine Schiene runterfährst und dann irgendwie, ja, so quasi, viele Leute haben leider das Problem, dass sie, wenn in Metal halt unterwegs sind, dass sie da halt irgendwie, vielleicht weil sie Bock drauf haben, vielleicht weil, keine Ahnung, da halt so ein bisschen stecken bleiben. Und ich finde es halt immer ganz geil, so ein paar Sachen zu haben, die halt anders sind. Ich habe lange Stefanie Heinzmann gemacht auch.
Ja, cool.
Was halt auch eine komplett andere Schiene ist.
Ja.
Und das hat auch tierisch Bock gemacht. Ne? Das ist halt.
Klar.
Also mir immer sehr wichtig, dass so ein bisschen Abwechslung drin ist. Ne? Das hat so ein bisschen andere Leute, andere Shows, andere Mucke,
klar.
Und halt auch andere Instrumente und anderes Zeug, was man halt irgendwie um sich hat den ganzen Tag. Ne?
Ja, ist ja auch ein anderer Vibe, wenn du dann auf einer Show bist von Contra K oder jetzt von Parkway Drive. So, ne? Ich meine, bei Parkway Drive passiert ja auch mittlerweile showtechnisch extrem viel. So,
extremst
ne?
viel, ja.
So. Also ich habe, ich weiß ja, irgendwie vor ein paar Wochen mal ein Live-Video gesehen, von 2019 oder so. Und das ist ja nicht ganz Rammstein, aber auf jeden Fall, was so Pyro angeht, schon.
Ist schon viel.
Extrem so, ne?
Ist schon viel, definitiv. Also, 2019 haben wir echt nochmal richtig an rausgegangen, große Shows wie Wacken zum Beispiel und sowas, da waren Headline-Slots. Und da war schon richtig was los auf jeden Fall. Ne? Ist halt immer für einen selber auch dann ganz interessant, weil du musst dich halt auch damit arrangieren, dass die Bühne unendlich voll ist und die Pyro abgeht und noch mehr Gewerke dazukommen und. Ist interessant, wie man sich dann gegenseitig so quasi den Platz lässt, ne, um seinen Job richtig zu machen und wie das zusammenspielt. Das macht auf jeden Fall Bock.
Wollte ich gerade sagen, weil, mein Gott, ich habe vorhin schon mal was wollte ich sagen? Ich finde es krass, also man hat ja nicht nur noch, klar, du bist halt für deine Sachen verantwortlich, aber wie du schon sagtest, dann kommen noch die Leute noch mit dazu, die Pyrotechnik machen. So, ne? Und dann ist ja nur deren Job so. Ne? Und dann muss ja alles so synchronisiert werden, dass so eine Show vernünftig läuft.
Absolut.
Und dann Abend für Abend. Und dass die Leute, die vor der Bühne stehen, das Publikum, die kriegen davon ja eigentlich gar nicht so viel mit, sondern die sehen einfach nur, das wird performt.
Genau.
Und der ganze Zirkus, der dahinter steht, das haben viele nicht so richtig auf dem Schirm.
Ja, das ist wirklich ein Riesenzirkus. Zirkus trifft es auch ganz gut.
Ja,
ist wirklich so tatsächlich. Das ist halt, ich meine, und sowas ist auch mittlerweile, wir haben echt eine Woche mindestens irgendwie Probezeit vorher, wo halt irgendwie die ganze Show quasi aufgebaut wird und dann halt geguckt wird, wie das alles so zusammenspielt. Das ist dann halt, ja, für die Leute halt so aussieht, als wäre das einfach alles total geil und wird so runterlaufen und irgendwie gut Entertainment passieren, ohne dass irgendwie da wie mit Kinders im Hintergrund die Leute halt echt am Asten sind und Vollgas geben, dass das so läuft. Und so soll es ja auch sein. Ne? Das ist ja quasi das, was wir wollen. Ne?
Ja, natürlich. Also das Publikum will ja immer unterhalten werden. So, ne? Also, am Ende ist es ja immer so. Und am Ende hat das, glaube ich, auch einen Charakter. Ist so, ey, keine Ahnung, wenn ein Musical aufgeführt wird, da proben die Leute auch Monate vorher. Das hat einfach stimmig funktioniert. So, genau. Ne? Und da ist ja auch viel mit Kulisse. Und ich meine, nehmen wir jetzt, ob wir Parkway Drive, ob wir Rammstein oder ob wir Slipknot oder sowas nehmen, die Bands sind so riesig geworden so, ne? Über die letzten Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Ey, das ist so krass. Und was dann allein an visuellen Sachen noch passiert. So, ne? Und ey, krass. Also wirklich.
Es ist wirklich krass. Gerade. Ja, man hätte vielleicht vor ein paar Jahren auch gedacht, dass das Metal-Shows im Allgemeinen so riesig, da gab es halt klar Rammstein und sowas, gab es immer, das gab es immer, aber gibt es schon sehr lange, dass halt die Shows so riesig sind, aber das war halt was ganz Besonderes und mittlerweile gibt es halt immer mehr Bands, die auch coole Sachen auf die Bühne bringen und die auch große Shows machen und die viel mit Video machen oder mit kinetischen Sachen, dass da irgendwas durch die Gegend fliegt und Feuer und, ne, das finde ich eine ganz coole Entwicklung, dass da halt auch, wie gesagt, in diesem Segment halt was passiert, ne, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, den ich irgendwie Pink Floyd angucken musste, um da irgendwie so ein super Spektakel zu sehen, sondern dass du halt sagst so, ey, ich stehe halt auf irgendwie harten Sound und mittlerweile gibt's das hier auch, mega geil.
Finde ich auch. Gut, ich hatte das, da hatte ich mit dem Japo so einen kleinen Talk darüber gehabt.
Ja.
Ich finde das, natürlich darf, glaube ich, nie das Musikalische abfallen. Also ich meine, ey, müssen wir uns unterhalten, das stimmt bei Parkway Drive natürlich so, ne? Bei Slipknot und Rammstein natürlich auch.
Klar.
Und alles, was auf der Bühne passiert, das unterstützt ja einfach nur das Musikalische so, ne?
Definitiv,
so. Ja. Ich habe aber manchmal, aber das ist auch nur meine Meinung, zumindest bei jüngeren Bands habe ich den Eindruck, dass dann, da ist zu viel gewollt, was dann schon an Show und Performance angeht, so, ne? Da stimmt, die Mucke ist dann so, ey, alles cool und ist alles auch schon so gut durchgeteilt, als ob die jetzt mit, was weiß ich, mit einer fetten Crew schon unterwegs sind. So, ne? Und ich finde, sowas kann man sich erst, was heißt leisten, man muss die erstmal so ein Standing erspielen. So,
definitiv. Ne? Und du brauchst halt erstmal die Bühnen dafür. Also das habe ich so ein bisschen mitgekriegt, dass halt viele, gerade auch jüngere Bands, das halt sehen und sagen, boah, wir wollen auch was. Und dann aber halt gar nicht so die Bühnengrößen spielen, wo sowas möglich oder sowas cool wirkt, weißt du, weil dann wird es halt irgendwie immer so, es ist alles jetzt die ganze Bühne vollgestellt mit irgendeinem Rabauz und wirkt dann halt einfach nicht, ne, und die Leute haben dann, wie du sagtest, so die ganzen Crews und die ganzen Abläufe, die haben dann gar nicht die Möglichkeiten, das so zu machen, ne, weil einfach da theoretisch die Größe einfach noch fehlt, ne, und dann fängt es halt schnell an, dass das trotzdem gemacht wird und dann geht es irgendwie nach hinten los oder wiegt so halb gar und ja, da stimme ich dir schon zu. Also das sehe ich halt auch so. Ja, das stimmt schon.
Also ne, ich glaube, ich habe mir letztens, mal war das, doch vor ein paar Tagen einfach mal aus Scheiß mal ein Rammstein-Video von, ich glaube, 96 oder 97 auf dem Bizarre-Festival angeguckt. Mhm. Das ist richtig oldschool. Ja. Also wirklich, ne? Also da passiert natürlich schon was. Der Lindemann ist dann am ersten Song, arbeiten die schon viel mit Pyro, dass der dann in Flammen auf einmal steht.
Ja.
Aber sonst ist das echt sehr spartanisch gehalten. So, ne? Aber genauso wie, ich glaube, das ist Slipknot 2000 oder 99 auf dem Dynamo Open Air. Das ist einfach nur abgefahren. So, und das kannst du ja heutzutage gar nicht mehr vergleichen. So, ne? Ich glaube, wenn du sowas jetzt heutzutage hinstellen würdest, die Kids, das heißt, die würden da nicht akzeptieren, aber die wollen einfach auch das Visuelle einfach natürlich dann noch haben.
Ja, so, ne?
Und wie du schon sagst, das Rammstein haben das, was heißt vorgemacht, aber die waren vor 10 Jahren schon immer so groß schon auch, dass die so Pyro-Shows gemacht haben und oder so viele Show-Elemente gehabt haben und jetzt machen dann andere Bands natürlich auch so. Ne?
Ja.
Ich meine, Slipknot ist heutzutage auch, ich habe die 2005 das letzte Mal gesehen und das war schon sehr spartanisch im Vergleich zu heutzutage so. Ne?
Ja, klar.
Und wie gesagt, Parkway Drive, das Video, was ich da gesehen habe, ich glaube, da war sogar auch Wacken.
Ja.
Wahnsinn, also
richtig. Ja, Das ist halt innerhalb der letzten Jahre auch irgendwie dann ziemlich schnell mehr geworden, auf jeden Fall, was da passiert ist. Das ist, als ich da angefangen habe, vor, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Jahren, ging es auch schon rund und waren auch schon irgendwie Riser, die nach oben fahren oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann kam halt das Drumset dazu, was sich da dreht im Looping und keine Ahnung.
Jo, stimmt, ja, genau. Ja,
so kam dann irgendwie und dann ging es halt immer weiter nach oben, aber halt auch mit den Slots, die immer besser wurden, ne? Dass du dann irgendwie halt ein Festival gespielt hast, nicht um 17 Uhr, wo es noch taghell ist, sondern halt von den Slot abends halt ist, wo es dunkel ist, wo sowas halt auch wirkt. Ne?
Klar, genau.
Dann. Ich sehe auch viele Bands, die halt irgendwie super viel Kohle investieren in Pyro oder in sowas halt oder in eine fette Lichtshow und irgendwie sich da irgendwie Leute reinholen, die wirklich Ahnung haben.
Ja.
Und aber dann stehst du da um 15.30 Uhr, ist taghell, ja, und du siehst nichts von der Show. Ja. Klar, dass man es will, aber es ist halt irgendwie für die Bands ja auch scheiße, weil die denken sich was aus, die geben da richtig irgendwie kreativen Input und naja, und danach siehst du irgendwie das Video davon und denkst dir, Mist, siehst ja gar nichts.
Nee, es kommt nicht rüber, ganz genau. Also ich habe das bei Meshuggah mal gesehen, ich habe die auch schon Jahre her, die im FZW gesehen und da ist natürlich alles dunkel und dann haben die auch alles natürlich komplett getimed und synchronisiert, so eine Lasershow dann halt dabei.
Ja.
So, ne? Wenn du Epileptiker bist, würde ich mir das nicht geben, weil das ist wirklich krass, so, ne? Aber wenn du die irgendwie auf dem Festival siehst und die spielen bei helllichtem Tag, das kommt nicht rüber. Nee, das fehlt einfach
was. Das geht ja auch gar nicht. Das ist halt, wirklich, und da sehe ich halt immer mehr, weil klar, es gibt die Möglichkeiten, werden immer einfacher, also Sachen irgendwie als Bands dann zu mieten oder dann irgendwie ne, sowas zu machen, aber ja, naja. Muss man halt überlegen, ob das wirklich so Sinn macht, ob man es möchte oder nicht. Aber
ja, da muss man halt gucken, dass man dann sagt, ich meine, bei Parkway Drive, die sind ja, glaube ich, in den letzten Jahren auch wirklich richtig krass durch die Decke gegangen so und wurden ja auch immer größer und größer und größer.
Ja.
Und sind, also ich höre das immer von vielen Leuten, die halt in der Branche arbeiten, glaube ich, auch echt super nette Kerle. So.
Ja, definitiv.
Ne? So.
Absolut.
So super bodenständig auch und so weiter noch. Ne? Und deswegen, ne, wollte ich sagen, Parkway Drive, achso, genau, die sind ja immer größer geworden und dann erarbeitet sich dieses Wort natürlich dann auch so. Ne? Und dann weißt du irgendwann, ey, wenn wir so einen Slot einfach haben, dass wir abends spielen, dann kann man sowas natürlich auch machen.
Eben.
Oder man guckt halt am Anfang, dass man halt irgendwas macht, was auch bei Tageslicht wirkt. So gibt es ja auch ein paar Sachen. So,
klar, ne? Kannst du auch machen. Das definitiv. So. Ja, definitiv. Gibt es auch irgendwie viele Klamotten, die du bringen kannst. Viel mehr ist man jetzt hier mit so Konfettikanonen und
so. Wollte ich gerade sagen, genau. So,
ja. Das kommt halt immer gut an. Die Leute freuen sich immer, finden das immer gut.
Ja.
Und das ne, ist ja halt schon eine Sache, die kannst du auch annehmen. Die kannst du auch um 12 Uhr mittags machen.
Ja, genau.
Finden die Leute trotzdem super.
Ey,
Konfetti, geil.
Das ist wirklich so, so, ne? Das passt dann, wie sieht der bei Contra K aus? Hat der irgendwas?
Wir haben halt eine große LED-Leinwand im Hintergrund, wo halt viel Content läuft.
Ja.
Und dann gibt es halt so zwei so riesen Wolfsstatuen, die links und rechts stehen und sowas, die dann zwischendurch halt irgendwie nochmal so Rauch spucken und so ein Kram.
Ja.
Und ja, sowas ist dann halt. Jetzt haben wir auf der letzten Tour, die wir gemacht haben, gab es dann halt eine B-Stage. Das war halt so ein Boxring, der ist dann von der Decke gefahren über den
Okay.
Und er ist dann halt hinten durch zu diesem Boxring und dann Licht an, Licht aus. Dann stand er in diesem Boxring, hat dann da performt und so. Und, aber war schon cool. Halt irgendwie, da war es ja eine riesen Halle für. Ne?
Ja,
halt
klar.
Aber war schon ganz geil. War schon gut was los, definitiv.
Ja, das glaube ich. Du bist dann auch, also da will ich noch zum Verständnis haben, du machst aber natürlich dann auch die Tech-Sachen nicht nur Europa, sondern auch Übersee, wenn die unterwegs sind.
Ja.
Also bist mit denen dann, bis der Tech, ob das jetzt, gut, Contra K ist wahrscheinlich eher nur national, glaube ich,
genau,
ne?
Ja.
So, und Parkway Drive dann natürlich international.
Genau.
Und bist mit denen aber auch dann nur unterwegs, so,
ja.
Ne?
Alles klar. Ganz genau, ja, das war irgendwie am Anfang, das war eigentlich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das, ich glaube, ich war mit Hatebreed, auf, da gab es nur eine Vents Warped Tour in Australien, das ist 2013 oder sowas,
glaube
ich. Und da bin ich mit Hatebreed runtergeflogen und da haben Parkway die Bühne geheadlined, wo wir waren. Und da habe ich halt die Crew von denen kennengelernt und ja, gut klar bekommen, alles Paletti und so. Und dann kam irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Jahre später dann irgendwie so die Anfrage, so, ja, haben wir uns einen Tag abgesprungen, kannst du irgendwie einspringen und hier eine Europatour für uns machen?
Ja.
So, klar, sicher, habe ich Bock drauf.
Gerne.
Und dann hat es halt ganz gut funktioniert und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und dann ich sagte, ja gut, wie geht's jetzt weiter, was passiert, also machen wir das nochmal, mache ich nur Europa? Und dann habe ich gesagt, nee, wir möchten gerne, dass wirklich derselbe Typ weltweit für uns das Gleiche macht, dass du weißt, wen du in der Crew hast, dass du einfach gerade bei so einem, ich sag mal, ist das schon irgendwo ein essentieller Knackpunkt zwischen Band und Show und sowas, dass es halt überall das Gleiche ist, dass wir wissen, wie es abgeht und ja, wovon du das machst. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
Kann ich verstehen.
So, ne? Unter dem war ich da US-Touren gemacht und Australien auch.
Mhm.
Ja, das ist eigentlich ganz cool. Mit Accept ist es halt immer viel Südamerika auch.
Ja.
Und Japan haben wir auch gemacht. Also wie gesagt, überall so, wo was los ist. Ne?
Das ist krass, ne? Ich habe jetzt, shame on me, Accept nicht zu 100% auf dem Schirm so.
Ja.
Ich meine nur von der, ich sag mal, von der Popularität, glaube ich, jetzt noch so.
Ja.
Ne? Die sind ja auch schon älteres Semester, würde ich sagen.
Definitiv,
so, ne? Und dann ist dann ganz oft der Markt, siedelt sich oder das verlagert sich dann so krass. So, ne? Ich glaube, im asiatischen Bereich ist das immer noch so riesengroß. Ne? Und ich glaube, die Südamerikaner, glaube ich, auch, die flippen vollkommen
aus. Definitiv. Da ist auf jeden Fall, das ist eine andere Welt. Das ist Wahnsinn. Ne? Das ist halt wirklich so, dass da die Shows schon viel größer sind. Gerade aber auch, weil so Länder halt wie Bolivien oder Costa Rica oder sowas,
ja,
wir halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, zweimal im Jahr kommen Except vorbei und machen eine Show, sondern eher so, kann alle zwei Jahre und dann ist wirklich eine Stadt und dann kommen die ganzen Leute, die sich's leisten können.
Klar.
Ist ja immer noch so, dass da leider irgendwie sehr viele Leute nicht die Möglichkeit haben, sich das zu geben oder sehr lange für sparen müssen. Und dann gerade haben die Leute so eine Energie und so einen Bock da drauf.
Ja.
Ist geil. Ist ein absolut geiles Gefühl, an so einer Show irgendwie zu machen. Das ist echt cool.
Ey, das glaube ich so. Ja. Ne? Wie ist das für Parkway Drive? Also der Markt meine ich jetzt, ich würde mal sagen, Europa wahrscheinlich stärkster Markt. Oder?
Ja. Europa hat definitiv die größten Shows. USA hat auch echt angezogen in den letzten Jahren, ist auch immer größer geworden. Und Australien ist halt außenseits halt auch echt sehr, sehr groß. Aber da hast du halt nicht so viele Shows oder nicht so viele große Städte.
Ja, da liegt, da ist ja auch, also ist ein eigener Kontinent so, ne? Und da liegt alles nochmal so krass auseinander.
Ja,
also
ja, genau.
Unvorstellbar.
Also wir haben, glaube ich, die letzte Australien-Tour hatte irgendwie, lass es 6 Shows gewesen sein.
Okay. Also. Ey, aber kommt viel rum so. Also,
ja, definitiv, klar. Das ist halt so. Und dann bist du da für 6 Shows halt auch 2 Wochen unterwegs, weil es dann irgendwie mit Reisen und hier und da und sowieso.
Cool.
Und also gerade in Australien gibt es halt keine Nightliner oder sowas, da muss dann alles geflogen werden und das ganze Zeug fährt mit Trucks da durch das ganze Land irgendwie und ist dann immer natürlich immer lieber einen Tag mehr einplanen, irgendwie, falls da irgendwo im Outback ein Reifenplatz ist. Tatsächlich klingt echt verrückt, aber ist tatsächlich verrückt.
Ja, genau, ist, die Logistik ist ja auch da dahinter. Also, du musst einfach dann stimmen, so, ne? Ja. Brauchst du einen guten Tourmanager bzw. Tourmanagerin, dass die alles dazu auf dem Schirm hat.
Ach,
und das hat einfach reibungslos funktioniert. Ja. Ne? Wie viele Sparks seid ihr unterwegs?
Heile Witzka. Ja, das ist viel.
Ich weiß nicht, das auch gesagt, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, in die Europa-Tour, ich weiß nicht, haben wir 9 Trucks gehabt oder so.
Wahnsinn.
Ja.
Ja.
Mein Zeug passt immer auf so einen halben Traktor, ist ganz, ganz okay und dann halt viel, halt, wir hatten PA halt mit,
ja,
dann Licht hatten wir auch irgendwie überall mit und dann kommen ganz schnell so ein paar Trucks zusammen. Ne?
Okay. Das, ey, glaube ich sofort. Aber wenn du sagst, dein Zeug passt auf den halben, was hast du denn alles mit? Was ist so dein Essential, um die Jungs glücklich zu machen?
Eigentlich, ja, wie gesagt, wir haben halt zwei Camper-Racks, die komplett halt mit dem Camper und Wireless und hast du nicht und Switches und so
haben.
Dann haben wir tatsächlich Klampfen mit, die passen in einen Schrank von Krampf, ich habe 9 oder so mit, noch ein paar irgendwie.
Was spielen die Jungs?
ESP.
Einen wollte ich schon sagen, als ich meine.
ESP und das spielt Spectre.
Okay, Astra. Hm?
Ja. Ja, die haben halt irgendwie beide ein Signature-Modell von ESP
und
das ist auch ziemlich geil alles und ja. Und was habe ich noch? Ja, klar, mein Arbeitsplatz quasi, meine Workstation habe ich dabei. Und das war es im Großen und Ganzen eigentlich auch schon irgendwie. Ne? Das ist halt dann, wie gesagt, echt so 4, 5, 6 Cases. Ne? Vielleicht noch ein paar irgendwie kleine Pelis mit was weiß ich, was Ersatzkram drin. Und das war dann der ganze Zauber eigentlich schon. Ne?
Aber ist doch eigentlich ganz cool, weil es ist ja eigentlich relativ puristisch gehalten. Ich sag mal, was jetzt, also ne, im Vergleich jetzt zu der Show, ne, ist so das, was das Wesentliche letztendlich ist, eigentlich ja echt überschaubar. So, ne?
Definitiv.
Das ist so, kein Vergleich zum Kull.
Nee. Der 25 Kull nimmt da mal gerne eine Gitarre mehr mit. Da hat einen Bock drauf. Nee, aber wir haben uns halt wirklich so, also echt, also es gibt 2 Tunings oder 3 höchstens so während der Show irgendwie und da haben wir dann irgendwie jeweils einen Main-Klampfer und ein Backup dabei. Und das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. Ne? Vom Bass, da haben wir 2 Bässe dabei, einen Main, einen Spare-Bass. Und dann hat, wie gesagt, nochmal so ein paar einzelne Klampfen irgendwie für den Backstage oder für irgendwie, keine Ahnung, was.
Ein bisschen zum Warmspielen.
Ein bisschen zum Warmspielen. Und, ne, also haben wir uns echt so auf die Signature-Klampfen halt auch festgelegt, die sie so haben. Und wir hatten vorher halt irgendwie noch, weil halt bei meinen einigen Songs ist es halt sehr warm auf der Bühne.
Ja.
Das ist halt, haben wir uns für 1 oder 2 Songs haben wir dann irgendwie ein paar Klampfen mit Evertune besorgt. Hat auch noch ganz gut funktioniert, da hat uns ESP jetzt auch großzügigerweise noch welche gebaut, halt von den Signatures mit Evertune.
Ja.
Die nehmen wir jetzt halt, die sind noch nicht zum Einsatz gekommen, weil.
Aus Gründen.
Ja. Und die werden wir dann halt mitnehmen und dann ist halt echt eigentlich auch alles ziemlich abgefrischt. Das ist halt ganz cool, also ich finde es super. Das ist halt echt ein Setup, was super geil funktioniert. Die Jungs sind super zufrieden mit ihren Klampfen und haben da Bock drauf.
Also ich glaube. Ey, ganz ehrlich, in der Größenordnung, ob das jetzt die Hosen sind oder auch Parkway Drive, also da tut sich jetzt auch nicht mehr so viel, so weißt du. Da kann man natürlich auch sagen, so, ey, ich hab Bock, jetzt mein ganzes Arsenal mitzunehmen und dann nimmst du mir deine 25, 30 Gitarren mit.
Ja.
Aber das ist natürlich auch, ey, du kannst auch mit einer Handvoll Gitarren natürlich dann alles machen, so, ne? Weil die werden ja laufen, werden nimmt ja keinen Kernschrott mit. Ob das ESP ist, ob da Gibson Fender Scheiß an drauf ist, dann ist ja immer nur für den Player entscheidend, so dass die Haptik halt irgendwie stimmt, so, aber der Rest ist ja.
Mein Gott. Liegen, ja. So. Und wie gesagt, die sind da echt ziemlich puristisch. Und das Gute, wie ich vorhin sagte, wir haben halt immer eine lange Zeit an Proben oder Vorbereitung vor den Touren. Das heißt, ich kann mir die Dinge halt jedes Mal nehmen, kann, okay, da muss jetzt nochmal irgendwie ein neuer Sattel rein und muss nochmal irgendwas tauschen. Und dass das dann halt für die Tour wirklich alles so ist, wie die Jungs da Bock drauf haben und das alles passt. Ne? Ja. Und dass du nicht sagst, ach scheiße, die Klampfe war jetzt irgendwie ein Jahr hier im Koffer irgendwo und jetzt stehen wir da. Ja. Sondern du hast halt die Möglichkeit, einfach noch da irgendwie alles so fertig zu machen, dass es funktioniert, dass es Bock macht.
Klar.
Das ist halt ganz cool. Bei Accept ist es auch nicht anders. Der Gitarrist, der Hauptgitarrist, der Wolf, der hat halt so eine Framus Signature, so eine Custom.
Okay, alles klar.
Und da nehmen wir halt auch irgendwie, also der spielt halt nur dieses Modell und halt sich verschiedene davon und dann gucken wir uns halt vor der Tour an, okay, welche nehmen wir jetzt mit irgendwie. Es gibt dann teilweise, dass das Framus-Dem halt einen Klampf mit der Grafik zu passen, zur Platte baut und sowas alles, aber da sind wir auch ziemlich irgendwie Modell pflegeleicht irgendwie. Ja. Da kommt das Modell halt mit und dann spielt er das und den Sound findet er geil und der wollte das Ding genauso haben und dann passt das auch für die Show.
Was hältst du von Framus?
Super. Unfassbar gute Gitarren. Unfassbar teure Gitarren, aber also ist wirklich Wahnsinn. Gerade halt die Klampfen von Wolf, die sind wirklich echt alle dann Master Custom, hast du nicht gesehen und also super geil, ne? Alles irgendwie, alles vom Allerfeinsten. Hat dann mit hier FU Tone aus den Staaten, wie diese Titanen.
Ja, genau, die auch die Trends und so machen, ne? Floyds und so,
Die sind dann alle noch damit, also die Klampfen halt noch irgendwie ausgestattet, sondern die kommen meist von Framus ganz normal und dann kriegt davon von FU das Zeug zugeschickt, dann baue ich irgendwie um und dann machen alles irgendwie nochmal richtig schick und die Klampfen klingen wie die Sau.
Ich muss fairerweise sagen, also gut, das ist so, ich bin ja Kind des Musikschaffens, Axel so, ne? Ja. Und ich will nicht sagen, Framus ist da nicht beliebt, das jetzt nicht, aber einfach nicht so die Marke, die so präsent ist, sagen wir mal so, ne? Ey, wie viele Framus-Gitarren ich schon, also gerade die aus der Nachkriegszeit so, ne? Irgendwelche alten Pomp von der Jazz-Gitarren hier reingeschleppt werden, die ich wieder fertig machen soll. Also unzählige, die ich schon hatte, ne?
Ja.
Ich war einmal 2013 mit Marc, haben wir mal so eine, das war eine Hausmesse genau bei Warwick. So. Und da haben wir uns da mal angeguckt, haben wir so eine Werkstatt gemacht. Ey, ganz ehrlich, das ist allererste Güte. Definitiv. Also kann man nicht anders sagen. So, ne? Ich fand es so krass, wir sind da durchgelaufen und dann hat uns da eine Mitarbeiterin rumgeführt und dann habe ich so gefragt, jo, habt ihr eine Plek Machine? Und dann meint die so, also für die Leute, die nicht wissen, was eine Plek Machine ist, das ist eine Maschine, die Bünde maschinell einmal komplett abrichtet. So. Also das eigentlich zu, besser geht es eigentlich fast gar nicht so. Ne? Also muss man schon sagen. Definitiv. Ist, meine ich, sogar eine deutsche Erfindung, glaube ich. Ne?
Ja.
Genau, ist eigentlich so, alle großen Companies, ob das Fender gibt es nicht, die lassen die Dinger dann immer alle plecken. Sir hat eine Pleckmaschine, also fast alle.
Ja.
Und ich habe gefragt, ob die eine Pleckmaschine haben. Und dann meinte die so, ja, die steht da in der Ecke, die verkaufen wir mal. Ich so, okay. Ich so, was habt ihr denn dann? Und dann meinte, ja, wir haben hier so einen Kasten, den haben wir uns, ich glaube, von Siemens bauen lassen. Also okay. Und ohne Witz, ne? Nimm mein Shop mal 4 von der Größe. Ja. Das ist so ein Glaskasten gewesen, wo die Hälse komplett bundiert werden. Also auch von vornherein schon begradigt werden. Oder ich weiß gar nicht, ob die Bünde noch vorher reingeschlagen werden per Hand. Das kann sein. Aber die Hälse werden komplett in der Maschine begradigt. Die geht durch so ein Fließband.
Okay.
Abgerichtet. Und dann kommen die raus. Und dann, also auch abgelenkt vor allen Dingen auch, aufpoliert. Und dann geht, glaube ich, nur noch mal jemand drüber und macht so wirklich fein Polish an den Bundenden, sodass du nichts mehr spürst. Aber so wie die schon aus diesem Ding rauskommen, eigentlich sind die Dinger fertig so, ne? Die haben Holzlager vom Allerfeinsten, Trocknungssystem, also ich glaube so, was die Verarbeitung angeht, mich kicken die einfach nur vom Vibe nicht, das ist alles so. Ich glaube, das ist dann nur eine Geschmackssache.
Definitiv,
aber von der Verarbeitung her, ey, richtig.
Ja, krass. Super. Wir hatten damals, als ich glaube, es war entweder als ich meine Ausbildung gemacht habe oder als ich fertig war bei Beyers damals, da hatten wir viele Framus-Gitarren
an. Mhm.
Und die waren damals halt immer schon Wahnsinn, also super gemacht, super Dinger und kam auch relativ gut bei den Leuten an. Aber damals war halt auch schon so die Sache, die waren halt auch dann, wie gesagt, nicht ganz günstig.
Ja, genau.
Ne? Und es lief zwar, aber es wurde dann immer weniger und hier und da, aber so von der Qualität ist es halt absolut super geil. Die Dinger klingen alle wie Sau, die lassen sich spielen, die von der Elektronik alles vom Allerfeinsten.
Ja.
Ja, ist halt, wie gesagt, aber ja, der Vibe ist halt.
aber ich glaube, wie gesagt, das ist ja eine Geschmackssache. So, ne? Also ich oft genug mal hier irgendwie eine Pantera Custom oder sowas halt dann gehabt so, ne? Und dachte mir immer, ey, das Einzige, was mich immer so ein bisschen nervt, weil ich da, dafür habe ich die zu selten, weil die nehmen ja keine CTS-Protis oder sowas, sondern immer diese MEC-Protis. Und denke ich mir immer so, boah, ich muss mich jedes Mal neu reinfuchsen, um zu gucken, wie sind die belegt. Ja, so, ne? Das ist so aus reparaturtechnischer Sicht immer so ein bisschen assi.
Ja.
Ich mir denke, Alter, nimm doch einfach normale All-Pass-CTS und alles ist fein. Aber ansonsten, ey, Steamer Duncan Pickups mit drin, was ja auch klar ist, weil die auch den Vertrieb für Steamer Duncan natürlich dann haben und so. Und ich meine, das darf man auch nicht vergessen, wenn wir mal zu Warwick gehen, zu der Basslinie, ey, was die für Endorser haben. Ne?
Also, ja, Irrsinn.
Wirklich. Irrsinn. Also alle großen Jungs, ob das Robert Trujillo von Metallica ist. Mhm. Damals noch Sam Rivers von Limp Bizkit, auch Framus Warwick-Spieler.
Ja.
Also Wahnsinn.
Das ist wirklich so, ja, definitiv. Aber das mit den Fotos und sowas, das Problem, das ist echt da. Also da hatte ich ja das Problem, ich stand irgendwo in, keine Ahnung, Kolumbien, und dann raucht dir so ein Poti ab und dann musst du erstmal so, oh, du Scheiße, hast du nicht immer schnell getauscht, wie es immer noch anbot, sondern erstmal gucken, ach du meine Güte. Vor allem die vom Wolfie Klapp haben alle Fishman-Elektronik, Pickups drin, alles aktiv und hier und da und ja, da stehst du dann erstmal und denkst dir, boah, the Ox.
Genau,
ist halt also. Einfach, ne, ist halt einfach zeitraubend und. Naja, aber
geht auch. Frau muss bitte, mach doch bitte einfach normale, die ganz einfache Zweizungen oder sowas. Ja. Und dann sind wir doch alle glücklich.
Definitiv.
Nee, ey, sonst wie gesagt, also falls ihr mal in der Nähe seid, wenn Corona irgendwann vorbei ist, also dann einzige Badfülle, aber gut, sitzen halt am Arsch der Welt, ne, muss man dazu sagen.
Ja.
Ist halt, also für uns aus dem Westen ist dann natürlich schon extrem weit weg. Hatte ich in der ersten Folge auch mal gesagt, weil man da in Magdeburg noch Gitarrenbau studieren kann.
Ja.
Und aber alleine, wie gesagt, was die Leute auch was Warwick im Vertrieb hat, also die haben schon richtig gutes Zeug. Das ist schon Wahnsinn.
Ist wirklich, ja. Was ein bisschen schade ist, zum Beispiel diese V, die halt, dieses Exzept-Modell, kannst du in Europa halt nicht kaufen.
Okay.
Und da gibt es halt wieder mit Gibson irgendwelche, was weiß ich was.
Ach so, ja, alles klar, okay.
Die haben sich da seit Jahrzehnten in Köppen irgendwie.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen schade, weil ich glaube, gerade so eine Klampfe, das ist halt wirklich, das ist wirklich so eine 80er Metal-Axe, aber mit 5 Sternchen dahinter. Ne? Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass man halt so, weil ich glaube, für viele jüngere Leute ist Framus halt auch immer so eine Oldschool-Firma, so ein bisschen langweilig, so ein bisschen Zahnarzt. So ein bisschen,
ja, oder weißt der Opa so, oder der Papa hat mal irgendwie auf dem Dachboden noch so eine alte Jazz-Framus oder sowas, so, da kann man ja gar nicht mehr vergleichen.
So ganz genau, ne? Das finde ich halt ein bisschen schade, dass die Dinger dann halt hier nicht so gibt. Aber gut, machst du halt nichts, steckst du nicht drin, ne?
Ja, natürlich nicht so, ne? Also wie gesagt, ich glaube, also ohne Witz, die teuerste Framus, die der Shop drüben mal verkauft hat, oder beziehungsweise eine der teuersten Gitarren ever, ist eine Phil X gewesen.
Ja.
Der ist ja ein Framus, ich müsste glaube ich immer noch Endorser da sein, und der hat dann so eine komplette Masterbuild-Serie, der kostet die Hupe glaube ich 6.000, in Relic, in so einem Grünton, die sich ein Kunde bestellt hat. Und die kommt auch echt nur mit einem Pickup. Also der ist ja super puristisch so, ne? Und da habe ich das Ding gespielt und dachte so, Wahnsinn, die kostet 6.000, aber die hat echt geklungen. So, ne? Also kann man, wie gesagt. Und aber ich weiß es nicht, ob jetzt das. Es steht und fällt natürlich auch immer dann damit, wer sowas spielt. Darf man auch nicht vergessen. So, ne?
Ist
dann, ne? So, das beeinflusst natürlich auch die Kids dann immer da draußen. Oder uns natürlich auch so, ne? Muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, da ist vielleicht Warwick nochmal für die. Gerade für den amerikanischen Markt nochmal interessanter, weil dann viele Leute sagen, es wäre in Germany, haben wir Bock drauf.
Hm.
Und die Bässe haben natürlich auch einen sehr eigenen Stil, ne? Ob man alles cool findet oder nicht. So, aber ich fand die als Kurzer, dachte ich immer schon, boah, Warwick, das muss ja was Amerikanisches sein, bevor ich erst mal wusste, dass die aus Deutschland
kommen. Ja, definitiv, klar. Manchmal wusste ich es auch nicht. Also.
Nee,
woher auch?
Genau, woher?
Und die ganzen großen Bassisten zocken das alles und voll geil und sitzen hier im Osten und,
und fertigen das
da. Fertigen das da in einer Qualität, die sich echt gewaschen hat. Ne? Das ist echt krass.
Ne? Wirklich, total so. Ne? Und also, wie gesagt, kann ich, ich müsste wirklich lügen, alleine von der Verarbeitung her und von der, also die Fertigung ist wirklich richtig krass.
Ja.
Und dann ist ja schon fast 10 Jahre her, wo ich da war.
Ja.
Und dann wird sie nicht verschlechtert haben.
Nee, glaube ich gar nicht. Und gerade auch bei, also selbst diese günstigen Sachen, diese Rockbastler und sowas alles, die sind auch alle, ist halt alles auch kein Schund, ne? Ist halt irgendwie, kann sich auch alles irgendwie sehen lassen und, ne, selbst, und das ist bei den Besten, glaube ich, einfacher da irgendwie reinzufinden, weil Framus an sich, da steigst du halt direkt irgendwie mit mehr Kohle ein.
Ja, klar.
Direkt irgendwie
ja, ich glaube, die haben keine, so eine günstige Serie haben die, glaube ich, gar nicht. Ne? So.
Die haben, also wie gesagt, ich kann immer nur auf diese Wii zurückkommen, so, da kosten die Sachen, du kannst dir halt die gleiche Klampfe, die jetzt der Kollege von Accept spielt, kannst du dir so genau bestellen, wie er sie spielt, dann kostet die $17.500.
So.
Schade. Und dann gibt es halt auch da wieder eine günstigere Serie, die ihnen dann irgendwie in Fernost irgendwo hergestellt wird. Glaube ich. Ja, doch, das ist irgendwie so. Und die liegen dann aber immer noch irgendwo bei 2 Mille.
Ja,
das ist halt auch immer noch viel Geld für jemanden, ne, der dann sagt, okay, versuche ich es jetzt mal mit einer Firma wie Framus oder gebe ich dann lieber, keine Ahnung, das Geld aus für eine Firma, die irgendwie ein bisschen ein cooleres Image hat oder sowas. Oder die, wo ich weiß, so, ey, halte ich schon mal eine günstige und kaufe mir jetzt teure wie Ibanez zum Beispiel, weißt du? Oder das ist für viele Heimat und eine Ibanez dann angefangen jetzt irgendwie und dann denken sich, komm, dann finde ich schon immer cool, dann kaufe ich mir da halt eine, die irgendwie in die 1900
Euro kostet. Ja, und wie gesagt, dann ist natürlich auch, wie gesagt, wer spielt so Dinger? Und ich glaube sogar auch, ich meine, das ist so, dass diese Rock-Bass-Geschichten, die werden in Fernost gefertigt, werden aber die Parts werden nach Deutschland geschickt und dann wieder in Deutschland zusammengebaut.
Genau,
ich glaube, das ist so, ich habe da damals gedacht, so wie? Das lohnt sich und das erscheint sich das also, ne?
Ich glaube auch, die werden gar nicht in Fernost oder vorgefertigt, dann irgendwie in Tschechien.
Oder die werden hier, oder nee, es kann sogar sein, dass es umgekehrt ist. Vielleicht werden die hier die Sachen gefertigt, dann rübergeschickt, dann zusammengebaut und wieder zurückgeschickt.
Ja, also, wer weiß das auch schon.
Ey, ne, wie gesagt, irgendwo muss der Preis herkommen.
So ja, klar, irgendwie kann es sein, aber es gibt halt echt. Ja, es gibt schon interessante Firmen, die irgendwie groß sind, aber irgendwie noch unterm Radar fliegen. Trotzdem ist irgendwie. Ganz, ganz faszinierend.
Ja, und die, wie gesagt, auch schon super, super lange gibt. So,
ja. Ne?
Also alleine so Vertriebsstrukturen auch in Deutschland. Wenn wir jetzt nochmal zu Warwick gehen, als ich im Shop angefangen habe, dann immer so, ja, bist du mal Warwick bestellen. Und ich dachte, was hat denn diese Bassfirma mit Seymour Duncan zu tun?
So, ja. Ne?
Bis du dann da erstmal hintersteigst, dass Warwick auch dann komplett der Vertrieb ist, der eigentlich nicht alle Marken, aber alle, also viele große Marken hat.
Definitiv.
Dann noch MXR.
Ja, das war damals immer
Warwick-Katalog,
so ein Riesenklopper.
Genau,
so, ne? Allen Krams bestellen, ne? Geht dann da weiter, was weiß ich, Taschen machen und hier und da und sowieso und
hast. Natürlich, also das ist so, das Rockback ist auf jeden Fall ist ein Selbstläufer. So. Ich habe auch ein Double-Gigbag vom Rockback zu Hause rumfliegen.
Ja.
So. Der Wert hat nicht. So.
Ja, ich glaube, es gibt fast keinen Gitarristen, glaube ich, der oder Bassisten, der keine Tasche oder keinen Koffer von der Firma Warwick besessen hat in seinem Leben.
Nee, und ich weiß nicht, ob ich dem Hans-Peter jetzt Unrecht tue, aber ich glaube, die machen das schon geschickt, weil die kopieren natürlich auch sehr viele so. Ja, ne? Also so an Parts natürlich. Ne?
Auf jeden Fall.
So, ne? Die haben Pedal Train im Programm und ein paar Monate oder ein paar Jahre später gibt es eigentlich exakt das gleiche, nur halt von Rock Power oder was weiß ich.
Ja,
so,
ja.
Ne? Und so läuft das einfach so. Das ist wie diese Elektronikmarke Hammer oder wie die heißt, die so irgendwie so Smartphone-Zubehör herstellt.
Ja,
so,
ja,
ne?
Ja,
und dann immer so ein bisschen günstiger und die Leute kaufen das dann.
Ja.
Oder Netzteile macht ja Warwick auch. Also du kriegst ja alles von Warwick Framus, was dann einfach kopiert ist und fertig. Und da muss man einfach auf Zack sein. So. Und dann verdienst du natürlich dein Geld damit.
Ja, aber ist auch schön, dass eine Firma halt auch die sowas halt dann quasi so gut Geld verdient, dass dann halt die das Haupt oder das Hauptgeschäft ist wahrscheinlich das Zuhörer, aber trotzdem
klar.
Geschäft für das Gitarrengeschäft und sowas, ne, das wird ja dadurch auch sicherlich mitgetragen ein Stück weit, ne?
Ja.
Dass halt die Möglichkeit besteht, weiterhin so coole Instrumente zu fertigen und weiter da Kohle reinzustecken und
finde ich cool. Ja, und ich glaube auch, gut, aber ey, da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber ich gehe mal natürlich auch davon aus, so dass Framus Warwick auch natürlich dann da in der Region auch ein großer Arbeitgeber natürlich dann
definitiv,
auch.
Definitiv.
Also das wird auch so sein.
Ja.
Also ich habe mal da eine Mitarbeiterin gefragt, so, was macht ihr am Wochenende? Ja, fahr ihr weg, geht ja gar nichts am Wochenende. Ne?
Ja.
So, wo fahrt ihr dann hin? Ja, nach Hof, in die nächstgrößere Stadt. Und ich so, Hof, habe ich da niemand von gehört. Also kann ich auch nicht so. Ne?
Ja,
und da ist natürlich schon, warst du mal da in Magnerkirchen?
Ich war einmal da,
okay.
War schon 10 Jahre.
Ja. Nein, ey, was ich nicht mache, ich mache hier kein Ostdeutschland-Bashing, weil ich finde der Osten einfach ein Charme. Also finde ich.
Ja, auf jeden Fall, klar. Aber es ist einfach da, ist noch nichts los, weil in der Nähe der Firma Warwick ist einfach nichts los.
Nein.
Magnerkirchen ist einfach.
Genau.
Nichts.
Genau, da ist nichts. Also du kannst.
Aber das ist aber mit dem Thomann auch genauso. Ne? Dann kommt man ja auch, die Firma Thomann sitzt da ja auch irgendwo und hat zig 1000 Mitarbeiter,
ja.
Und du hast ja auch nichts da rum.
Ja, aber ist halt, egal, was soll man beim Thomann sagen, so, ne?
Ja.
Ist der Größte. Und wird wahrscheinlich auch bleiben, so, ne?
Ja, ja.
Wenn er sich nicht irgendwann, obwohl, nee, keine Ahnung, wer das Rennen macht, ob es der Store ist oder am Ende oder Thomann. Obwohl, nee, ich glaube, der Thomann, der wird das immer machen.
Das ja,
auch. Und vor allem, man kann ja auch so, wenn wir bei dem Thema sind, ey, gut, Da bin ich natürlich auch immer noch auf der Seite des kleinen Händlers, weil auch so ein Shop drüben natürlich, da werden ja andere Shops auch nicht machen, du musst dich halt an die Thomann-Preise richten. So, ne?
Ja,
klar. Das ist unmöglich so.
Mittlerweile steht er hier mit dem Smartphone im Laden und sagt, ja, guck mal, bei hier. Was ist das denn da?
Eieiei, da könnte ich dir ja... Ich habe das ja zum Glück damals nur von hinten so ein bisschen mitbekommen, aber was der Dom und der Lars danach für Diskussionen schon geführt
haben. Ja, also, das haben wir auch damals ohne Ende.
Boah.
Na, das ist halt... Ne, du kannst den Leuten dann halt versuchen zu erklären, so, guck mal, ja, klar, du kannst es bestellen, du kriegst es dann irgendwie 50 Euro günstiger, aber dann... hast du halt keine persönliche Betreuung und du kannst versuchen, den Leuten das immer irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen begreiflich zu machen oder es versuchen, aber viele Leute sind dann halt leider so oder sagen dann, ja gut, dann nicht, ciao.
Genau, dann, ja. Und du musst ja auch so ein bisschen, klar, also ich glaube so dieses Reparaturgeschäft ist natürlich noch was anderes.
Klar,
weil ich weiß auch, dass der Thomann auch eine riesen Servicewerkstatt hat.
Mhm.
Nur ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute dann auch ihre Pfannen da hinschicken, weil allein schon dieses Ding, die da hinzuschicken, ist dann schon, für viele ist dann schon immer so, so, ne? Das würde ich glaube ich auch nur, ja, das ist schon, da fängt es schon an. Und wie viele Leute ich alleine schon habe, die sich was beim großen Tee gekauft haben und da ist irgendwann mit kaputt. Und dann sage ich, ey, ich habe Garantie da drauf. Aber immer, wir müssen da hinschicken, da war kein Bock drauf. Und dann lassen sie sich da lieber hier reparieren. Wenn sich dann immer in, ne, wenn sich das, wie heißt das, im Verhältnis steht so, ne?
Mhm.
Aber das dann da hinzuschicken, ich meine, klar, wenn du aus der Region wahrscheinlich kommst und wahrscheinlich gibst du deine Geigen dann da ab, so warum
nicht. Ja, klar, würde ich ja auch machen, ne? wenn dann, gerade wenn noch Garantie ist drauf oder so. Aber ja, klar, das können wir auch in der Werkstatt in Wattenscheid auch, ne? Die Leute sagen halt, genau wie du es gerade gesagt hast, so, hey, ja, es wäre noch Garantie drauf, aber dieser ganze Aufwand, dann muss eine Gitarre wieder verschickt werden und dann, weiß ich nicht, dann verschickst du, dann kann wieder was passieren oder dann irgendwie, nee, doch nicht, dann machen wir lieber fertig.
Genau.
Das heißt, ja, definitiv, kann ich genauso bestätigen.
Ja, und du hast ja dann auch so direkt diese, du weißt ja auch nicht, wie viele Leute arbeiten jetzt da, wer macht das jetzt für dich so, ne? Und du willst ja dann zumindest, das ist ja diese Vertrauenssache, du willst dann immer diese eine Person haben oder zumindest dieses Kernteam haben, dass du weißt, wenn ich da hingehe, da kriege ich einen guten Job so, ne?
Mhm.
Und, wie gesagt, ich glaube, so Thomann-Stories, so negative, habe ich, glaube ich, wenig gehört, muss ich gestehen.
Ja.
Weil ich bis jetzt auch immer, wenn Leute waren beim Thomann, ich bestelle auch mal Thomann manchmal.
Ja, klar.
Also, ein bisschen lügen, wenn ich das nicht mache, so, ne? Aber der Kundenservice ist mega.
Also, ja, definitiv, klar. Ich hatte jetzt zum Beispiel das Beispiel gehabt, dass irgendwie ich habe irgendwas. Irgendein Schallerteil, gab es bei Schaller halt nicht mehr und Thomann hat es noch gehabt, irgendein Bitch oder was weiß ich.
Ja.
Und dann, klar, bestellst du halt beim Thomann, ne? Ist ja gar kein Problem.
Klar.
Und dann irgendwie, normalerweise bist du aber halt auch gewohnt beim Thomann, oder habe ich jetzt auch diesen Anspruch entwickelt, so, okay, bestellst du, ist übermorgen da.
Ja, genau.
Und jetzt war es auch einmal nicht so
und
da habe ich angerufen und sofort, ach du, ja, hier und da und momentan, da ist halt ein bisschen viel Schnee und so und keine Ahnung, ist da gar kein Problem. Aber halt sofort ganz freundlich und alles gecheckt und hier gemacht und getan und sowieso, also, oder halt, wir haben mit Papa auch mal irgendwie, da fehlt uns irgendein Wireless-Verteiler fürs Ehe, was weiß ich, da haben wir da irgendwie, ach du Scheiße, muss morgen da sein und sofort alles funktioniert, ganz reibungslos und also Service ist da schon mega. Also ich habe auch echt wenig Negatives gehört. Ne? Das ist halt auch schon so, dass das irgendwie für die natürlich auch dann so ein bisschen Aushängeschild ist, dass das dann auch funktioniert. Ne?
Natürlich.
Weil du kannst der größte Laden irgendwie sein oder dich da hocharbeiten, wenn du dann anfängst, Scheiße zu bauen. Ja, tschüss.
Ja. Ja,
das ist halt auch mittlerweile. Dann kommt irgendwie anders, macht's besser.
Natürlich. So, ne? Und gerade wenn wir wahrscheinlich jetzt im Segment sind von hochpreisigeren Sachen. So, ne? Also ich habe jetzt da, ich kann ja erzählen, ich habe ja jetzt so ein... die kleine Variante von diesem rote USB da bestellt, diese Mini-Version, um mit zwei Mikrofonen zu arbeiten. Und dann war das da. Und dann hat er bei der Aufnahme so Knackgeräusche gemacht. Und da habe ich so angerufen, meinte so, wow, das kann glaube ich nicht sein, weil ich wäre ja nicht zu doof, dieses USB-Mikrofon anzuschließen. Und meinte so, ja, willst du da Geld wieder haben? Ich so, nee, ich will das Gerät in neu einfach haben. So, ne? Und ich kann mir aber vorstellen, dass natürlich dann bei vielen so ist, weil die auch diese... Ich glaube, haben die auch diese Money-Back-Garantie, glaube ich, oder hat das der Store?
Ja, tun wir das auch mit 30
Tage. Irgendwie sowas, ne? Und ich glaube, du hast natürlich dann auch viele, nutzen sowas natürlich dann aus, sodass man sowas auch zum Antesten dann nimmt. Und ne, viele nutzen so Garantiegeschichten immer aus. So.
Klar.
So, und ne, dann wollen die viele einfach die Kohle halt wieder haben so und bla bla bla. Und ich glaube, bei denen Ansturm täglich, bei Leuten, die da anrufen und irgendwas zu kacken haben, dass die noch immer so cool dabei sind, cool ab. Also,
ja, definitiv.
So, da habe ich von vielen Kunden und Kundinnen, so vom Kölner Konkurrenten halt schon andere Storys gehört, so, ne, was das natürlich angeht. Aber, ey, machen wir uns nichts vor. Das sind andere Größenordnungen. Du hast mit viel mehr Leuten zu tun.
So. Definitiv.
Das ist und dann ist auch eine andere Nummer. Ja. Ja, dann ist auch eine andere Abfertigung. So, das klar. Ist schon. Das ist. Naja, genug von den Großen.
Genau.
Du spielst doch mit Sicherheit selber Gitarre, ne?
Ich spiele Gitarre, ja.
Ja, auch in der Band?
Ja, nicht mehr, seit Jahren nicht mehr, tatsächlich. Seit ich echt mehr mit dem Touren angefangen habe, ist das halt irgendwie ja, nicht mehr so richtig möglich irgendwie. Das ist halt,
okay. Bist
halt so viel unterwegs, kannst dann irgendwie nicht mehr regelmäßig proben oder regelmäßig rausspielen oder sowas. Das ist hier so ein bisschen.
Warst du mit deiner Truppe denn damals unterwegs auch richtig?
Wir waren unterwegs, halt nicht irgendwie große Klamotten, aber schon irgendwie ein bisschen ein paar Shows gespielt
ja.
Und da und.
Wie hieß der?
Copykill war die letzte Band.
Ach doch, die kennst du auch noch.
Und ja, vor uns ein paar anderen Hardcore-Bands irgendwie in Bloody Trust und sowas habe ich gemacht.
Alles klar.
Hardcore-Klamotten.
Cool.
War eine sehr witzige Zeit, definitiv, ja. Aber dann irgendwie. Ist halt schwierig, ne? Du bist halt irgendwie, keine Ahnung, 4 Wochen auf Tour, kannst schon mal 4 Wochen gar nicht proben und dann kommst du nach Hause, hast irgendwie 2 Wochen mal frei und. Naja, dann noch irgendwie direkt im Proberaum zu rennen und dann alles ist wie immer, ist halt schwierig.
Ja, natürlich, klar. Also dafür, und ich meine, dafür bist du auch mit Bands unterwegs, die einfach, also die sind zu groß, ganz einfach so.
Ja.
Ne, das ist kaum möglich, kann ich kaum verstehen.
Aber so, ich spiele für mich so ein bisschen auf der Couch manchmal.
Auch, ey, die Frage, die ich gerade gestellt habe, da tut mir auch total leid, die war so nach dem Motto, du spielst doch schon auch Gitarre.
Ja.
Das ist so die dämlichste Frage, die man stellen kann. Wie viele Leute hier manchmal reinkommen und fragen, Entschuldigung, spielen Sie eigentlich auch Gitarre? Und dann denke ich mir auch so, nein, eigentlich nicht. Also es ist mir noch. Also war natürlich so eine Fangfrage, um jetzt natürlich auf dein Equipment zu kommen, weil du bist ja bestimmt ein bisschen was haben.
Tatsächlich habe ich fast nichts
mehr. Was?
Kein Scheiß. Ich habe tatsächlich auch, als ich aufgehört habe, aktiv Musik zu machen, echt vieles einfach abgegeben.
Jo.
Vieles irgendwie verkauft tatsächlich, weil ich finde das schade. Ich finde immer, Instrumente müssen gespielt werden. Instrumente müssen benutzt werden. Instrumente sind Gebrauchsgegenstände.
Ja.
Es sei denn, du bist jetzt irgendein Vintage-Sammler, was weiß ich.
Bist Kuddel.
Kuddel. Das ist natürlich noch was anderes.
Klar.
Aber ich habe damals halt auch ESP viel gespielt. Immer so ESP Eclipse fand ich immer ganz super. Und ja, das ist aber alles irgendwie immer noch abgegeben. Ne? Mittlerweile ärgere ich mich über so ein paar Sachen so ein bisschen so.
Ja, also.
Nee, mittlerweile habe ich tatsächlich, ich habe noch eine DSG-Tele von Daniel aus
Bochum. Das war cool.
Die habe ich noch, dann habe ich noch irgendwann mal so eine PS-SE tatsächlich gekauft.
Ja.
So ein Opeth Signature Modell.
Ja.
Und was habe ich das? Ich habe noch so eine Frankenstein-Strat habe ich irgendwie rumfliegen.
So Eddie Style dann oder?
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ein Fender-Hals mit so einem Warmth-Korpus.
Ja, alles klar, okay. Achso, ist umgangssprachlich bei einfach zwei zusammen.
Genau, einfach irgendwas zusammen.
Okay.
Und was habe ich noch? Dann habe ich noch tatsächlich meine zweite E-Gitarre, die ich jemals besessen habe. Das war eine Samick. So eine Samick Warlock-Kopie.
Ja.
Ganz was Feines.
Ja.
Die habe ich tatsächlich aber auch noch. Einfach weil, keine Ahnung, die würde ich nie abgeben. Irgendwie finde ich sowieso viel irgendwie auch gezockt und so viel schon mit getourt halt und gemacht und getan. Da war damals ein Todd Rose drin, das haben wir rausgenommen und hinten halt so eine normale Bitch draufgebaut.
Ja.
Die habe ich noch und ich glaube, das war's. So ein Ivanes Akku habe ich noch, so eine Ivanes Halbakustik.
Achso, so eine, ja, alles klar, okay.
Das ist auch so eine alte auch schon, so eine ältere. Das habe ich noch. Ja, das war's im Großen und
Ganzen. Das geht doch.
Ja,
das ist
jetzt nicht besonders viel, aber für mich von allem was dabei. Irgendwie so ein bisschen Metal kannst du spielen, so ein bisschen Strat kannst du spielen, Tele und dann ist
hey, also ich unterstütze dich in der Aussage, dass das sind Gebrauchsgegenstände und die sollten gespielt werden.
Ja.
So, ne? Und wenn das Ding irgendwann verstaubt, entweder ist dir das dann egal oder du sagst irgendwann so, ey, nee, ich will die. Ich will die weghauen. Ist mir alles zu doof. Kann ich voll verstehen.
Das heißt halt wirklich so, das halt. Ich habe selbst jetzt irgendwie, wo ich halt viel zu Hause bin oder so, merke ich schon, dass so, boah, irgendwie müsste es eigentlich mal öfter nochmal die Gitarre in die Hand nehmen und ein bisschen mehr spielen oder so. Aber manchmal ist es dann halt auch so, ne, du kennst das ja, du bist den ganzen Tag an Gitarren unterwegs, schraubst den ganzen Tag und dann kommst du nach Hause und denkst du so, oh, jetzt schon. Jetzt mal irgendwie rum.
Nee, null. Also was heißt null? So ist das jetzt auch nicht. Manchmal kickt mich das natürlich nochmal.
Ja.
Ich habe irgendwie gegen Ende letzten Jahres nochmal so richtig Bock bekommen.
Ja.
Aber bei mir ist das auch tagesformabhängig so. Ich habe jetzt so die letzten, oder auch, ja, je nachdem, wie es hier gerade läuft. So,
ja.
Ne? Ich zocke die Dinger ja eh jeden Tag dann auch, wie du schon gesagt hast. Und manchmal ist man dann so, man ist einfach fertig. So, ja. Und man hat keinen Bock, da mehr jetzt noch was zu machen. Ja. So, ne? Weil du hast die andauernd in der Hand und bist auch mal froh, wenn du keine Gitarre in der Hand hast.
Ja.
So, ne? Das ist wirklich. Ja. Und das ist bei dir ja nicht anders. So. Ja. Und, man kriegt ja auch nochmal, darf man nicht vergessen, nochmal einen ganz anderen Zugang dazu, wenn man die Dinger fertig macht. Mhm. Also du verlierst ja. Nee, was heißt, die Magie verliert sich jetzt nicht, das will ich nicht sagen, aber ich betrachte dann alles ganz pragmatisch.
Naja, man geht schon nüchtern alle rein an die Sache. Also man
genau.
Ist einfach so, okay, und ja, das, ich kann das hundertprozentig verstehen, wie gesagt, das ist so, manchmal denken sie immer so, oh, nee, ne. Vor allem, ich erwische mich dann auch teilweise, wenn ich nach Hause und mich mit Gitarre in der Hand und dann zockst du und denkst, ah, jetzt könntest du aber da eigentlich noch mal ein bisschen rumfummeln. Dann denkst du, ey, spinnst du eigentlich? Ey, komm, jetzt lass gut sein. Ne? Das ist wirklich so.
Ich hab letztes Jahr zum Geburtstag, habe ich mir gewünscht, die hängt hier vorne, das ist diese kleine Mini-Gilbert, die da hängt von Johannes. Das ist ja so eine Mikro-RG. Mhm. Ja, die kostet, weiß ich nicht, 180 Euro draußen. Ja. So, ne? Ich habe die vor meinen Jungs zum Geburtstag bekommen. Und ich bin natürlich auch crazy, was das angeht. Mhm. Dann habe ich natürlich da erstmal alles rausgerumpft, was man rausmachen kann. Hab da eine Gotelbrücke drauf gebaut, hab da Gotel-Locking-Mechaniken drauf gebaut. Mhm. Dann wären Knuckle-Pickups, die ich irgendwie vom Kunden hier abgekauft habe.
Ja.
Und hab eigentlich mehr als das Doppelte in diese China-Pfanne reingeschickt.
Ja, ja.
So, ne? Und hab dann aber auch gemerkt, so, oh gut, da muss man fairerweise sagen, bei so einer Mikro hier musst du schon so ein paar Sachen machen. Also weil das Griffbrett war so, die Bünde waren so rau.
Ja, gut, dann musst du einfach
mal. Wahnsinn so, ne? Und ich kann das aber auch nicht haben, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich das haben möchte. Und
ja.
Dann muss ich das für mich natürlich dann auch machen.
Kann ich auch, oder? Absolut. Da bin ich so sowas von bei dir. Ne, das ist Wahnsinn. Die SG-Tele, die ich habe, da ist halt so eine Glendale-Brücke drauf. Mhm. Halt, wie gesagt, ein super tolles Ding.
Ja.
Super, aber irgendwie, die hat halt und keine Messingreiter, sondern Edelstahlreiter.
Okay.
Das ist halt vom Sound echt schon sehr, sehr, sehr speziell.
Yeah.
Das ist dann halt, und selbst da, ich mir so, ach komm, dann musst du da nochmal was machen und hier und da und dann nochmal eine andere Brücke jetzt irgendwie drauf machen und hier und da und sowieso. Aber das will ich. Ich habe dann auch so lange keinen Bock zu spielen. Das ist mir dann wirklich so, denke ich so, die Gitarre ist halt mega geil.
Ja.
Mega, wirklich unfassbar gut gemacht, klingt.
Ja.
Aber das stört mich, das fuchst sich dann irgendwie so bei mir rein, dass ich mir denke so, nee.
Nee, genau. Und ohne Witz, ich kann das. Und da muss man dann sagen, natürlich haben wir dann auch unsere Neurosen, was sowas dann angeht. So,
ja.
Ne? Ich bin ja da auch nicht anders. Ich hab auch schon Kämpfe mit mir gehabt. So, ne? Ich glaube, es ging darum, ich habe eine Firebird von Gibson und da wollte ich auch Locking-Mechaniken drauf machen.
Ja.
Und da merke ich auch, wie crazy ich dann bin. Manchmal mache ich mich dann über meine Kunden und Kundinnen nicht lustig, aber dann muss ich es ein bisschen schmunzeln, wenn ich denke, ey, macht euch immer Dinge Gedanken so, ne?
Ja, ja.
Aber ich bin nicht anders.
Nein,
also ich
kein zu 0%.
So, ich habe da mit der Peggy von Warwick telefoniert wegen Hipshot-Locking-Mechanik. Und der meinte so, Peggy, was nehme ich denn jetzt so? Aber müssen die gestaggert sein? Und die Peggy so, was weiß ich doch nicht, keine Ahnung so, ne? Und ich dachte so, die müssen nicht gestaggert sein, aber doch, ich will die doch gestaggert haben. Und bin dann, ich habe mir so einen Film gefahren.
Ja, das ist irre. Ich habe jetzt, wie gesagt, für die SE wieder. So, die Mechaniken hier in seiner, sind halt scheiße hier
drin.
Ja. Einfach nicht gut.
Ja.
Punkt, Ende aus. Aber anstatt, dass ich mir jetzt denke, ja, kein Problem, stelle ich mir jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein paar Klusenmechaniken, die echt völlig in Ordnung sind oder irgendwelche guten. Nee, ich muss dann natürlich auch gucken, ja, bestellst du jetzt die teuren PRS-Mechaniken, weil das ist ja auch eine PRS.
Ja.
Das macht gar keinen Sinn, das macht überhaupt keinen Sinn.
Eigentlich nicht.
Aber
genau,
ich sitze dann da und gucke mir das dann stundenlang an und dann, ja, machst du vielleicht.
Ja.
Ah, okay, du kannst dir das T-Piece natürlich auch noch in gut bestellen, ne, von PRS, ja. Alles totaler Irrsinn. Und dann
natürlich.
Sitzt du da nachher und hast dann irgendwie, weiß ich nicht, Klamotten für 400 Euro in deinem Warenkorb, wenn du online unterwegs bist. Und denkst dir so, ist das jetzt mein Ernst oder irgendwie nicht?
Aber du
kommst dann auch nicht von los.
Natürlich nicht. Also sonst ist das Projekt ja auch nicht fertig.
Nee, so,
ne? Ich bin da so bei dir, ne? Der Umkehrschluss ist natürlich dann aber der, ich habe dann in der Firebird habe ich dann auch Fishman Pickups reingebaut, die Florence. Und da merke ich dann, das ist dann Wahnsinn. Da war ich einmal nicht vorsichtig genug, habe die Dinger eingelötet. Eigentlich nehme ich immer so einen Lappen, den ich dann hinten auf den Korpus lege, damit halt kein Lötzinn runter tropft. Und dann habe ich habe den Lötkolben weggenommen, dann hängt da noch ein bisschen Lötzinn dran und dann ist das natürlich genau einmal so auf den Nitrolack geknallt. Und hab das dann weggekratzt, natürlich hat sich das so ein bisschen eingefressen. Ja. Ne? Weißt du was? Das war mir scheißegal.
Ja.
Also, das ist dann so, dass ich hab dann geguckt und dachte so, ach, egal.
Ja, das ist völlig egal.
Genau, ist dann, weil ich denke mir so, ist ja nur für mich, ist nicht für den Kunden, da wäre mir das nicht passiert, so, ne?
Genau.
Oder Kunde, da bin ich total picky.
Ja.
Oder da hätte ich dann, wenn mir das passiert wäre, hätte ich dann sofort die Politur rausgenommen, hätte das rauspoliert, so, ne? Und da denke ich mir, ey, weißt du was, scheiß drauf. Werde ich nie verkaufen, ist.
Ja, natürlich, das ist schon dann. Ja, das ist witzig. Also, wir sind echt 100% genauso. Das ist echt.
Ja, aber sonst, ich finde, sonst macht es ja auch irgendwie keinen Spaß.
Nee,
oder? Also klar. Ein paar Sachen muss man natürlich verändern. Ja. Und wie gesagt, ich finde Projekte natürlich dann auch geil. Ich muss aber auch bei mir gestehen, ich mache für mich dann, weil mir dann die Zeit dafür fehlt, manchmal sehr wenig, weil das ist das tägliche Brot.
Ja, klar.
Ne? Aber das muss mich so triggern, dass ich jetzt weiß, boah, ich muss da jetzt mich fertig haben. So, ne? Und so zum Beispiel, ich müsste mal längst auf mir mal einen Sattel mal anfertigen. Mhm. Ey, das ist für mich, wo ich mir denke, boah, hab ich da jetzt Bock drauf, mir jetzt selber einen Sattel zu machen. Da fülle ich den nochmal dreimal mit Knochenstaub auf,
ja.
Bevor ich die Muße habe, jetzt den da rauszuporkeln.
Ja,
so, ne? Das ist so, das finde ich schon ganz abgefahren. Wie gesagt, wie ist der Spruch nochmal? Der Schuster hat immer die schlechtesten Sohlen, glaube ich, oder so.
Okay.
So, ich glaube, das ist wahrscheinlich so.
Ja.
Und aber ich gebe dir da völlig recht und ich bin auch super pragmatisch. Also ich habe ich in der letzten Folge mal gesagt, ich habe so viel verkauft schon oder mal gehabt. Manchmal habe ich auch dann Gas, dann will ich was kaufen. Und aber dann bin ich auch manchmal so müde, dass ich merke, ey, brauche ich nicht.
Ja.
Ich nicht. So ist.
Ja, das ist, sagen wir mal, so viele Projekte auch. Damals hatte ich auch irgendwie mir ganz günstig so eine Epiphone Sequoia, so eine Bullseye,
ja, genau.
Geschossen irgendwie.
Ja.
Und total geil, günstig geschossen, voll super.
Ja.
Und dachte ich so, ja gut, aber nee, ich finde das auch schon ein bisschen drüber mit diesem Bullseye, mit dieser Optik halt,
ja.
Diesen Kringeln da drauf, so ja, pass auf. Und habe ich mit Daniel gesprochen und sagte, ja, kein Problem, schleif dir das Ding ab und dann lackiere ich die, mache ich ein Nitro drauf oder so,
ja.
Das ist total super.
Ja,
ja. Ja, voll geil, voll Bock drauf gehabt, habe ich abgeschliffen und gemacht und getan. Und dann irgendwie auch gedacht so, boah, jetzt da irgendwie, das ist auch irgendwie Quatsch, ne? Dann irgendwie im Endeffekt ist es doch wieder gelassen und dann haben wir die wieder aufpoliert und danach habe ich es verkauft irgendwie. War, keine Ahnung, so was Sachen hast du natürlich andauernd, habe ich, was heißt jetzt weniger, aber früher andauernd, ne? Irgendwelche Blitzideen für irgendwelche Projekte und dann irgendwie irgendwas unbedingt durchziehen, dann merkt man aber mittendrin so, boah, ist eigentlich auch Quatsch, ne?
Ja, manchmal ist das, manchmal, ich zerdenke viele Sachen auch,
ja.
Also dass ich dann echt so merke, so, ach weißt du was, dann habe ich die so tot gedacht, dass ich merke, eigentlich brauche ich da gar nicht mehr. Scheiß dann drauf.
Ja, ja, genau, sowas. So, eigentlich macht es keinen Sinn.
Genau, so, ne? Und dann bin ich dann da auch irgendwie von weg. Oder wenn ich dann merke, ey, das ist jetzt zu viel Gefrickel, so.
Ja.
Oder ich muss sagen, dann, gut, ich spreche natürlich da manchmal aus der Kanzel raus, weil ich kann mir ganz oft sagen, ey, was, ich spare ja immer für mich die Servicekosten.
Ja.
Das kann man ja selber machen, so, ne? Und ich würde aber, wenn mich jetzt eine Kundin oder ein Kunde was fragen würde, ob man das so machen würde, würde ich mal sagen, bist du irre?
Hm.
Das lohnt sich doch gar nicht so,
hm.
Ne? Weil du musst ja immer noch mal so und so viele, weiß ich nicht 100, ja, vielleicht manchmal 100 Euro Servicekosten draufrechnen,
hm.
Oder? Weil dann einfach ja noch stimmen muss so.
Ja, klar, sicher.
Und das lohnt sich manchmal nicht so.
Hm.
Das ist, ich habe dir, obwohl, gut, ey, der Kunde macht's, da hinten hängt eine Yamaha C70.
Hm.
So, kostet 169 Euro hm. Neu. Da ist der Korpus auseinandergeflogen. Also da fehlen gute 30 cm von der Zarge.
Okay.
Sind weg. Hingeknallt, keine Ahnung. Decke ist im Arsch, Boden ist im Arsch. Der Typ will die fertig gemacht haben.
Hm.
So, und
das ist krass, ne?
Genau, es ist krass. Also ich habe den, und das mache ich natürlich, weil wir reden jetzt hier von der Reparatur, die liegt so bei knapp 900 Euro, weil ich einen neuen Korpus machen muss.
Mhm.
Also weil du kannst jetzt nicht irgendwie das alles geflickt, Schuster, wenn du da versuchst, jetzt ein Stück einzusetzen.
Das ist auch total.
Ist, genau, deswegen einfach Korpus neu aufziehen. Ne?
Mhm.
Und wir reden von einer Reparatur, die ist so exorbitant teuer, davon könntest du dir das Ding über 5-6 Mal neu kaufen. So,
ja,
ne? Und aber weißt du was, ich sag dem Kunden und der Kunden sagt dann, dass sich das eigentlich nicht lohnt, aber du da Bock drauf hast, aus welchem Grund auch immer, dann macht man das halt einfach.
Ja,
so,
klar.
So, ey, warum nicht?
Ja, klar, warum nicht? Ja, aber so gibt es halt auch total viel. Ne? Wir in Daniel Werkstatt kommen auch irgendwie, wir haben ein paar Leute, die kommen dann, auch ganz viele, die haben sich halt irgendwie selber, so ist ein Bausatz, irgendwas zusammengeschraubt,
ja, genau.
Sowas, was wir wahrscheinlich hier auch oft haben.
Und genau.
Wir sagen dann, pass auf, habe ich jetzt gemacht, funktioniert nicht.
Mhm.
Ja, mach mal fertig. Und dann
genau.
Denkt man sich eigentlich, ja, okay, für das Geld, was du jetzt hier noch reinsteckst, könntest du dir eigentlich schon wieder irgendwie, keine Ahnung, eine andere Klamm verkaufen. Aber die
ja.
Leute haben dann auch selber irgendwie so, weiß ich nicht, so Bock drauf.
Ja.
Und dann sagst du halt, okay, dann machen wir es halt.
Ja.
Ist gar kein Problem. Dann machst du das echt so fertig und die freuen sich den Arsch ab.
Ja.
Und die sind super happy, weil das immer noch so ein bisschen die Sache, klar, die haben es vielleicht irgendwie nicht zu 100%ig so hingekriegt,
ja.
Wie es sein soll, aber immer noch selbst gemacht.
Ja.
Und irgendwie ist schön irgendwie auch, ne? Natürlich, wenn man den Leuten dann irgendwie noch so eine Freude damit macht, aber es ist halt super viel Geld. Das irgendwie.
Eben, natürlich.
Aber mein Gott, wie viele Leute geben für ihre Hobbys so viel Kohle aus und wenn da wirklich irgendwie Bock hintersteckt und du das unbedingt haben willst, so klar.
Ey, bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, also wie viele Passcaster, nenne ich halt immer ganz gerne, wie viele ich davon schon hochgezogen habe. Und ich denke mir auch am Ende so, naja, man will ja auch, dass das dann perfekt ist, so gut es geht. Und mein Anspruch ist ja immer auch, dass natürlich muss das immer zu 100% besser sein, als das, was der Kunde, die Kunde zu Hause machen würde. Ist es auch immer. Aber es geht, glaube ich, immer so um dieses, ich will das Projekt dann auch fertig haben und wenn ich diese Sachen nicht selber machen kann, klar, muss ich dann weggeben. So, Hauptsache ist dann fertig. Ich habe vor Jahren mal, das sind noch richtig geile Teile, eine Warmoth Partscaster hochgezogen. Ja. Und die Dinger kommen ja schon fast, du musst ja nicht mehr viel machen.
Nee,
so, also ne, du kannst ja alles schon bestimmen und da ging, glaube ich, nur noch darum, einmal Elektronik vernünftig zu machen.
Ja.
Lackiert war die auch schon, Sattel noch ein bisschen nacharbeiten.
Genau, haben wir jetzt auch zwei Stück tatsächlich auch noch. Bünde und Sattel waren das Einzige, was
man machen muss. Also so, ne, und der Rest stimmt, weil die Bohren sind, schmeißen wir schon alle drin, Fräsung ja auch. Du kannst halt ja alles schon so sagen, so und so hätte ich das. Hals und Korpus passen wie Arsch auf einmal eigentlich zusammen. Klar, da ist nichts mehr.
Ja.
Und dann ist das Ding fertig und du hast natürlich, muss man schon sagen, du hast eine richtig geile Gitarre.
Ja.
Die jetzt nicht so teuer wäre, als wenn du jetzt, was ich, die von einer großen Company kaufst.
Definitiv,
so, ne?
Klar.
So, das ist schon.
Das stimmt auch, ja.
Und du hast halt letztendlich dann so deine selbst, ja, jetzt auch nicht selbst gebaute Traumgitarre, aber die ist halt schon.
Das ist schon ein bisschen was Eigenes.
Genau.
Ne? Das ist schon ein bisschen was, ja klar, definitiv. Ja, das ist. Ja, ich habe für Calefon habe ich auch gearbeitet
in der
Zeit lang. Und die haben auch so zwei, so fliegen so zwei so Teles rum, so aus Girlo-Parts halt zusammengebaut und die sind beide auch. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie witzige Dinger, also beide total eigen und speziell und sowas.
Ja.
Die haben wir dann auch irgendwie mal schön gemacht und irgendwie noch ein paar andere Pickups dran und hier und dann sowieso. Und die Dinger sind total cool geworden halt irgendwie, ne? Und die gehören halt irgendwie auch so dazu, in diesen Fundus an Gitarren, die da in dieser Band rumschwirren.
Ja.
Und das finde ich auch ganz gut irgendwie und macht Bock natürlich.
Ja, ist natürlich auch, wie gesagt, der Bezug ist einfach was anderes.
Ja,
dann ist es schon so, ne? So, man kann natürlich jetzt auch sagen, so du, wohl alles klar ist nochmal ganz anderes, aber dat, die Möglichkeiten, die man hat, wenn man jetzt auch, man ist ja vielleicht manchmal auch gar nicht so handwerklich begabt, muss man dazu sagen.
Klar.
Ist ja auch völlig in Ordnung. So, ne? Und das, was du kannst, machst du dann halt und den Rest gibst du einfach weg und du hast aber trotzdem so dieses Ding, ey, das ist was Eigenes, was für mich angefertigt ist.
Eben, das ist, glaube ich, der ganze Punkt dahinter, der ganze Zauber, dass du da trotzdem was hast, ey, das ist mein, das ist keiner genau so.
Ja.
Und ob ich es jetzt zu 100% selber gemacht habe oder vielleicht zu 60%, ja, kräht da kein Hahn nach. Das ist ja völlig egal. Ne? Du hast trotzdem dein Ding genauso, wie du das willst.
Genau.
Und bist dann happy damit. Ne?
Ja.
Im besten Fall. Ja, aber meistens ist es
dann so. Natürlich. Also ich meine, die Substanz muss natürlich schon irgendwo so ein bisschen stimmen. Da darf man auch nicht vergessen. Wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich sage immer gerne Bullshit bei Scheiße zu irgendwelchen Sachen, dann merkst du schon, ey, vergiss es bitte.
Ja,
es lohnt sich.
Gibt es natürlich auch dann, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die Leute sich teilweise auch für viel Geld irgendwo besorgt haben oder irgendwie, also das hast du halt immer wieder, die Leute dann mit Sachen ankommen und sagen, hier, habe ich mir einer gebaut und voll geil und sowas und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, eine Klampfe, wo der Halswinkel überhaupt gar nicht stimmt, alles komplett falsch eingelangt, ach du Scheiße, das ist einfach, ja, schade.
Ja, na genau, richtig, oder du musst halt dann,
du musst also halt so viel dran machen, du musst dann irgendwie, ne,
ja.
Naja, das ist dann irgendwie, keine Ahnung.
Ja, oder du musst halt wissen, ich hatte das letztens Anfang der Woche von einem guten Stammkunden von mir. Schöne Grüße an den Sadi, falls er das hört. Shoutout, wie man heutzutage auch sagt.
Oh,
ja, das hat sehr oft hier schon im Podcast stattgefunden.
Okay, ich kenne mich da nicht so gut mit, aber.
Ich sag dann auch nicht das Wort, aber Shoutout ist anscheinend sehr, sehr gängig. Auf jeden Fall hat der mir auch, der hat sich so ein Fender 70s Neck Hals bestellt, also Reissue Hals, auch von Fender, und der sollte auf dem eigenen Korpus halt drauf, so, ne? Und der war halt, der hat den bestellt und dann kam der Hals erstmal an, der hat mir den reingebracht, zu gucken, ob der passt, und der Hals war erstmal voll im Arsch, also der hat einen Bruch schon gehabt, der war irgendwie, also von Fender wahrscheinlich dann geleimt worden ist wieder, aber auch nicht gut gemacht.
Okay.
Und dann auch so, dass man gesagt hat, komm, wieder zurück und neu.
Ja.
Und der Hals passte aber auch nicht zu 100% in die Halstasche rein. Also da war natürlich nach links und rechts zu viel Spiel und der Hals saß auf jeden Fall zu tief. Jetzt weiß ich natürlich schon, okay, das kommt auf mich zu und dann kann ich dann aber auch schon korrigieren. Und das, was auch im Rahmen noch des Möglichen ist. Oder?
Ja.
Halstasche aufgefüllt, mit, wie heißt das, einer Ahornzarge, damit das Matching zum Hals einfach auch ist. Und dann wusste ich schon, das funktioniert.
Ja.
Wenn du aber diese Anhaltspunkte nicht hast, dass du schon weißt, das und das kommt auf dich zu, dann wird das halt kacke. So. Und du musst diese Erfahrung natürlich dann auch haben, dass man auch manchmal sagen kann, ey, das lohnt sich jetzt hier gar nicht.
Ja.
So, weil das, wenn das jetzt, weil der Hals kostet irgendwie auch 400 Euro oder sowas, und bevor das jetzt alles nicht funktioniert, dann muss man das vorher schon mal wissen, weil sonst bohrst du dann da rum und dann ist erstmal alles kacke. So, ja, ja, und dann musst du hinterher sagen, ah, passt alles doch nicht. So, ja, ja, dann ist das nicht so geil.
Ja, muss man auf jeden Fall abwägen können, sowas, was da irgendwie funktioniert und was Sinn macht und wo man sagen muss, ey, tut mir leid.
Genau, macht einfach...
Macht keinen Sinn, das ist zu viel... Oder funktioniert einfach nicht.
Genau.
Ja, es geht halt auch Sachen, die gehen nicht.
Ja, das ist, ne? Ja, und da muss man diesen Fall auch schon ein paar Mal gehabt haben, damit man einfach auch diese Erfahrung dann dafür hat. So, weil sonst, also ich bin da letztens auch so, da ist auf die Nase gefallen, aber auch ein klassisches Beispiel, da hat ein Kunde eine alte Framus reingebracht. So,
da sind,
so, da sind wir wieder. Aber auch eine richtig alte Framus.
Ja.
Da waren keine Saiten drauf, kein nix. So eine alte, so eine Art Parler Western-Gitarre mit etwas kleinerem Korpus.
Mhm.
Und das habe ich aber wohl beim Telefonat ein bisschen überhört. Der meinte, ja, hat man eine Saite drauf gehabt oder irgendwie Saiten war mal schon drauf und die Saitenlage wäre wohl sehr hoch gewesen.
Hm.
Und ob ich da trotzdem noch mal Vernünftiges rausholen könnte. Und ich so, bring mal rein, kriege ich schon irgendwie hin. Dann hat er mir die reingebracht und da habe ich Trottel mir die angeguckt und habe mir einfach nur erstmal nur die Halskrümmung angeguckt, ohne Saiten drauf, um zu gucken, naja, biegt er sich jetzt schon krass durch, wie sieht der Hals erstmal aus? Und ich sehe, ey, der Hals ist eigentlich relativ gerade. Also jetzt nicht perfekt, um Gottes Willen, aber so, dass ich merkte, ey, weißt du was, da kann man rausholen. Ich das Ding fertig gemacht oder angefangen und ich glaube, irgendwie Mechanik noch getauscht, also war schon gut zu Gange, aber dann ziehe ich die Saiten drauf und sehe auf einmal wirklich eine Saitenlage. Also wir reden von, da hätte keine Ahnung, hier den Stempel durchstecken können. Also komplett, ne?
Okay,
ja, 5 cm oder ja, so war, denn ich so, ey, wo hast du denn jetzt nicht darauf geachtet?
Mhm.
Und einfach gesehen, dass sich, ich krieg das auch nicht mehr ganz zusammen, entweder der Hals so tief in die Halstasche gedrückt hat, auf jeden Fall hat der ganze Korpus so einen Bow einfach gemacht.
Okay.
Also es hat einfach alles, genau, Halswinkel war das Problem, so, ja, das wollte ich sagen. Halswinkel war das komplette Problem, dann habe ich aber, da habe ich nicht so richtig drauf geachtet und da meine ich auch, ey, weißt du was, bevor wir jetzt hier weitermachen, das müssen wir abbrechen, weil du kannst nichts Vernünftiges da rausholen. Mhm. Also Fälle musst du natürlich auch ein paar Mal gehabt haben, dass du dann weißt, naja, lohnt sich das nicht.
Ja.
Manchmal klappt das, manchmal klappt es nicht.
Ja, das ist klar, gerade so alten Klamotten irgendwie dann, wenn du da anfängst, dann keine Ahnung, halslos dampfen und neu einsetzen und so was alles und hier und da und sowieso, das ist halt irgendwann, ist auch einfach gut.
Ja, natürlich.
Ist da einfach dann, komm.
Genau, und du musst halt richtig Bock auf das Instrument zu haben, so, ne? Das ist ja auch so das Ding. Und das, wie gesagt, es muss sich halt einfach schon lohnen. Weil wenn du jetzt ein Neck-Reset machst, ey, den machst du auch nicht mal eben so. Also der ist dann
nee, auch... Gerade bei so alten Instrumenten ist ja natürlich auch immer noch viel mehr Gefahren, in Anführungszeichen, dass du einfach, ne? Das ist halt einfach sprödes altes Holz im schlimmsten Fall.
Genau, richtig.
Dann stehst du danach und dann macht es einmal Klatsch-Peng.
Und dann war's das so, ne?
Dann ist genau
das.
Ja, nee, dann ist... Manchmal geht's halt nicht.
Nein, ne, aber das wissen wir ja zum Glück.
Ja.
Ich würde mal ganz kurz auf Toilette gehen.
Jo.
Ja, machen wir eine ganz kurze Pause.
Können wir
und dann hören wir uns gleich wieder. Alright, da sind wir wieder. Pinkelpause ist vorbei. Jo, wir haben jetzt das Off-Mic gehabt, weil jetzt ein guten Gespräch mit Gespräch nochmal gehabt. War aber zum Glück Off-Mic natürlich passiert.
Ja,
ist so,
ja.
Und muss man natürlich ja schon sagen. Aber da können wir ja trotzdem, weil das wusste ich ja nämlich jetzt nicht, das haben wir jetzt gerade erst erfahren, neben Captured Live quasi Tourtechniker oder Gitartech, was hat man noch, glaube ich, gerade gehabt, persönliche Gitarrensammlung, ja. Bist du noch beim Daniel Schippers am Start.
Genau. Genau. Ich kenne Daniel halt super lange schon, seit meiner Ausbildung quasi, die ich bei Bayers Musik gemacht habe, vor einer gefühlten Ewigkeit.
Ja, ja.
Und ja. Er hat seine Werkstatt in Wattenscheid und da ich halt momentan nichts Tourmäßiges zu tun habe, bin ich da am Start öfters mal und
machst halt dann
ein paar Sachen.
Genau, also machst halt wahrscheinlich so gleich, weil ich hier quasi auch mache, so halt nur in Wattenscheid, ja. So genau, cool.
Genau, genau.
Ey, vor allem, aber sowas schult dich ja dann auch nochmal gerade, wenn du auf Tour quasi bist, ne?
Definitiv.
Dass du dann das und das noch fertig machen kannst.
Zu 100%, also es sind halt ganz, ganz viele Sachen, die halt die man so halt sich halt niemals selbst drauf schaffen könnte, sage ich ganz einfach mal.
Ja.
Also man kann, natürlich kann man immer Bücher lesen, man kann sich immer Sachen anschauen irgendwie, aber es ist halt unbezahlbar, wenn du jemanden hast, der dir was zeigt und der dir einfach Wissen vermittelt, der halt eine tierische Erfahrung hat und dass du diese Sachen dann mit auf Tour nimmst, ist, finde ich persönlich super wichtig halt.
Ja.
Aber ich bin halt jemand, ich möchte halt, wenn irgendwo ein Problem auftritt, ich möchte nicht dann sagen, oh, poppala, das kann ich jetzt nicht irgendwie lösen, das Problem, sondern ich möchte Probleme lösen. Wenn Probleme da sind, möchte ich sagen, okay, alles klar, machen wir uns das und das und das und das und dann läuft der Rubel. Ne?
Ja.
Das ist halt so ein Anspruch, den ich an mich selber immer hatte schon und auch ja, weiterhin habe. Und da hilft das natürlich ungemein, klar. Und bin ich auch happy drüber, dass es ist, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, ganz einfach. Na, ich glaube, die wenigsten haben das und ja, bin ich super happy.
Ja, also das ist auch, also mein Gott, ich kriege das ja auch so ganz oft mal hier so die Corona jetzt mal ausgeklammert, ja, ne? Mal hier die Anfrage, oh, kann ich mal dabei zugucken und mal sehen, wie das macht. Ey, ich muss gestehen, mir geht das ja nie darum, dass ich jetzt, also da habe ich jetzt wirklich keinen Schiss, dass man jetzt mein Wissen mir wegnimmt, weil sind wir mal ganz ehrlich, ne? Du gehst bei YouTube, was weiß ich, Refread, Thread Leveling, irgendwann ein, du kriegst alles heutzutage auf dem Silbertablett serviert. So, ne? Schön, ja. So, also erstmal nur rein in der Theorie. So, ja. Ne? Natürlich ist das immer noch was anderes, wenn dir jemand was zeigt. So, ne?
Definitiv.
So, und aber trotzdem ist das so, ich lehne natürlich fast immer alle ab, weil das einfach, es ist mehr Arbeit.
Wenn ja, natürlich, klar. Du hast aber, du kannst ja nicht immer die Zeit haben. Das ist ja, das ist einfach, na, wenn dir jemand was zeigt, müsst du das ja auch richtig machen. Du müsst ja auch dann Zeit nehmen und das geht einfach nicht. Du hast ja ein Geschäft und das muss laufen.
Genau. Ja. So, und ne, ich weiß natürlich auch, wenn ich die Male beim Thorsten, von dem ich gerade erzählt habe, Thorsten Nietz aus Werden hospitiert habe und der mir die ersten Sachen gezeigt hat, ey, egal wie souverän ich in meinem Laden bin, wenn ich bei dem stehe, dann bin ich wirklich der Padawan. Also dann stehe ich da so zittrig, ne, ja, und mache die dümmsten Fehler. Also weil man sich einfach denkt, Alter, der Typ, der neben dir steht, der hat tausendmal mehr Ahnung als du und du willst ja da noch nichts verkacken. Und man ist dann einfach noch viel, viel vorsichtiger. So, ne? Und stellst dann auch natürlich dann die allerdämlichsten Fragen, auch wenn es keine dämlichen Fragen gibt, aber trotzdem fragt man dann 3-4 Mal danach.
Ja.
Und bis ich dann auch mal geschnallt habe, überhaupt mal so ein Ding, wie man Bünde vernünftig abrichtet, worauf man achten muss, ey, das hat echt lange gedauert, so, ne?
Und ja,
das ist so.
Das dauert einfach. Das ist einfach eine Übung. Das ist wie bei fast allen handwerklichen Sachen, die irgendwie so ein bisschen kniffliger sind. Du musst halt Übung haben. Du musst halt einfach. Das ist eine Sache, die Daniel mir immer wieder sagt, wenn er gesagt hat, du musst Sachen üben. Ne, das ist nicht so mal eben, ach ja, ich schaue mir das mal an und so geht das dann und dann, klar, kann ich das. Das ist einfach, du musst ein Gefühl dafür kriegen,
genau,
das ist Machen.
Ja.
So Machen hilft und
genau,
da kannst du dich tot drüber lesen und tot drüber angucken.
Ja.
Und das ist einfach, muss es machen.
Ja, genau.
Das ist einfach eine Sache, die lernst du.
Ja, und natürlich ist das natürlich geil, wenn du einen Betrieb machst, wo natürlich auch, so böse sich das anhört, bei an Kundengitarren dann rumzuüben. Aber trotzdem hast du natürlich dann da einen Betrieb, wo genug Reparaturen stattfinden.
Ja.
Und du musst jetzt natürlich nicht deine eigene Gitarre zum 100. Mal irgendwie refretten, um das zu üben oder sowas, sondern du hast eine ganz andere Basis halt dann dafür. So, ne?
Obwohl ich tatsächlich meine eigenen Gitarren, als ich angefangen habe, andauernd abgerichtet habe, bis fast kein Bund mehr
drin. Ja, hab ich auch gemacht.
Aber
ja,
klar.
Ja, muss man, natürlich. Um zumindest einmal, ich habe das so meiner Epiphone SG auch gemacht,
ja,
um zumindest mal ein Gefühl zu bekommen, was passiert jetzt eigentlich,
ja,
wenn du einmal eine Abrichtpfeile einmal oben auflegst, wie sieht das aus und, genau, und so weiter und so fort. So, ja, ne? Aber alleine finde ich dann so, ach, weiß ich nicht, mir, also es ist unbezahlbar, der Thorsten mir da Bundieren gezeigt und einfach so, ich mache das, natürlich habe ich dann irgendwann auch so meine eigenen Sachen noch da reingebracht, wo ja, ich dann gemerkt habe, okay, das kannst du auch so machen,
ja,
weil der Thorsten kommt mit der Sache besser klar, ich merke, ey, da komme ich gar nicht zurecht. Der hat das zum Beispiel immer so gemacht, das weiß ich noch, wenn du die abgelenkt hast, hat der einfach eine ganz normale Pfeile ohne Heft genommen und hat die sich dann so lang gefühlt. Ey, ich habe mir einen abgebrochen, wenn ich diese Pfeile in der Hand genommen habe, weil die mir immer aus der Hand gefallen ist. Und ich habe mir dann irgendwann so eine Abrichtpfeile für die Bundenden mit so einem geilen Holzklotz oben drauf gestellt, die gut in der Hand liegt.
Okay.
Ist meine Lieblingspfeile so, ne?
Ja.
Und dann merkst du halt irgendwann, okay, damit komme ich besser klar. Aber diese Basics einmal, so einmal das kleine einmal eins, achte darauf, achte darauf, achte darauf. Wenn dir das jemand zeigt,
unbezahlbar, ja.
Wirklich.
Ja, und wie du sagst, gerade bei Werkzeugen, da gehen halt auch die Geschmäcker
einfach aus.
Ich hab auch eine andere Pfeile, die ich lieber benutze als der Daniel
und
dann wieder hier und da und sowieso. Und, ne, und klar, er benutzt halt auch, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren dieselbe Pfeile und ist damit ultra schnell und kennt das Ding in- und auswendig.
Ja.
Ne, und ich sag mir, die Dinge finde ich auch besser. Und, keine Ahnung.
Was nutzt du? Würde ich mich interessieren.
Momentan, ich habe mir jetzt ganz fancy Steelmark diese Z-Pfeile gekauft.
Die wollte ich mir. Boah, Freunde, das ist jetzt hier richtiger Werkzeug.
Ja,
also hast du den? Okay, kann die was?
Die kann was, definitiv. Ist eine gute Pfeile. Ist aber...
Welche denn? Die haben wir drei
Versionen.
Die wollte ich, genau, aber nicht die so angeschlagen, weil die anderen checke ich nicht so.
Nee, die anderen habe ich mir auch gedacht, so, ja,
das aber okay, hast du, okay.
Nee, diese gesenterte ist ganz cool.
Ja.
Du brauchst ein bisschen mehr Zeit einfach, als wenn du so eine reguläre Stahlpfeile
hast. Ja, klar.
Das einzige Problem bei manchen Bünden ist halt, wie gesagt, da kriegst du halt nicht so ein feines Top-Hin, wie du manchmal möchtest. Aber du kannst natürlich dann auch mit einer groben Pfeile vorfallen und dann mit der Sie-Pfeile einfach das in den Endjob machen. Aber so bin ich damit echt sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich habe mittlerweile echt kaum Sachen, wo ich sage, so, vielleicht war es doch nicht die richtige Pfeile. Nee, finde ich echt ganz gut, das Ding. Also macht
cool.
Das Schöneste, du kriegst halt sehr, sehr, sehr gleichmäßig alles hin. Ne? Das ist halt, wie gesagt, echt ein großer Vorteil. Und
die ist auch diamantgefertigt, so, also genau. Ne? Cool. Das ist natürlich gerade für Stainless Steel halt eben mega geil.
Ganz
so,
genau,
ne?
Da kommst halt echt überall.
Ich glaube, die ist nur lange, also ich wollte mir die, weil ich bestelle bei Stumac so selten, weil ich mir denke,
ja, oh Gott. Glaube ich, letztes Jahr hast du mal gesagt, so komm, dann bestellen wir uns
ein. Nee, genau, da hat man mal Ruhe so, ne?
Ruhe, nee. Aber ist gut.
Aber ich gebe dir völlig recht, weil ich hab mich daran gewöhnt, ich habe mir die von Hosco geholt, die gibt es ja auch in drei verschiedenen Stärken. Und eigentlich die, es gibt diese blaue für die ganz dünnen Threads, die nutze ich fast nie.
Ja.
Aber sonst die für Medium und für Jumbo. Und die habe ich so oft benutzt, dass ich, das ist ganz geil, dass die irgendwann, die waren platt. Aber ich habe es, also was heißt, ich habe es nicht gemerkt, ich konnte damit immer noch ganz gut arbeiten. Jetzt habe ich mir einen neuen Satz bestellt. Und da muss man wieder ein ganz neues Gefühl dafür bekommen, wenn die Pfeile neu ist, dann habe ich erstmal bei den, da habe ich die angesetzt und dann gemerkt, okay, ich nehme erstmal mal die alte, weil du, ich viel zu fester auf einmal dann da über den Bund gegangen bin und du merkst einfach, ey krass, die neue trägt viel mehr Material
auf einmal ab. Das finde ich halt einen krassen Unterschied, als wie gesagt, diese diamantbeschichtete Pfeile und die normale. Und das ist echt so, wenn die normale, weil du mit der Diamant, du musst halt viel mehr Bewegung machen, du musst viel mehr Druck machen und normal machst du dann echt so zack und hoppala. Aber das ist auch so eine Gewöhnung. Aber ich finde es geil, ich finde es mittlerweile echt super angenehm. Ich habe das dann auch echt gerne, dass du mehr Bewegung im Pfeil oder. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das fühlt sich richtig an, das Ding irgendwie.
Genau, und ich meine, aber das sind ja, das finde ich ja so geil, so, wie du schon sagtest, so jeder hat so sein Werkzeug, mit dem man gut klarkommt. Natürlich muss die Basis stimmen, so, also gerade wenn wir jetzt, was weiß ich, bei Modierarbeiten reden, muss das schon irgendwie was Gutes schon sein.
Ja, klar, definitiv.
Und wie gesagt, diese Z-File, da dachte ich, aber die will ich auch eigentlich haben.
Was? Ja, cool. Das
fixt mich natürlich schon an.
War gut investiertes Geld auf jeden Fall. Das ist echt. Ich habe auch lange Haare, die war relativ teuer halt aus den Dingen, glaube ich, gewesen.
Ja, ey, also wie gesagt, ne, Leute, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, schenkt mir Stumac-Gutscheine. So, ne? Wirklich. So. Ja. Die Company ist natürlich mega. Du kannst dich natürlich auch tot kaufen, muss man dazu sagen. So.
Allen Driss kaufen, ne? Und echt, vieles ist natürlich auch. Das benutzt du einmal oder weiß ich nicht, zweimal im Jahr und naja, brauchst du nicht wirklich, aber es ist trotzdem geil.
Nee, genau, ist einfach, genau, ist einfach, man hat es dann halt einfach so und dann muss halt ein bisschen drauf warten so und dann landet er natürlich beim Zoll. Aber ey, scheiß einen drauf. Nee, aber gut zu wissen. Das ist, aber ich gebe dir völlig recht. Am Ende sind natürlich so die Haptik und die Erfahrung.
Ja.
Und ich habe da, ist total, also ich weiß nicht, ob ich der Einzige, der das macht. Ich mache da zum Beispiel so, wenn ich Bünde abrichte. So, ne? Ich richte die quasi immer von einer Seite bis zur Hälfte ab und dann drehe ich den Hals um und dann richte ich die andere Seite ab, weil ich mir, das ist, wahrscheinlich mache ich das gar nicht mehr, aber ich habe die ersten Male, wie man das am Anfang so macht, das ist doch falsch. Ich habe nämlich immer die, wenn ich die ganz durchgezogen habe, bin ich immer hinten zum Bundende hin zu flach geworden und habe die dann quasi zu steil abgefeilt, sodass ich hier nachher wieder neu abrichten konnte. Und dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, aber weißt du was, ich richte die bis zur Hälfte ab, dann drehe ich die um und dann gehe ich auf die andere Seite, damit ich immer schön gerade bleibe.
Okay.
Das ist wahrscheinlich bis heute immer noch so drin und mittlerweile geht das auch. Also, ne, aber ich habe mir das so über die Jahre angewöhnt und dann denke ich manchmal so, ey, never change a running system.
Nee, wenn das für dich am besten so läuft, dann klar. Machst du. Ne? Das ist halt
und es macht ja am Ende, wie gesagt, der Thorsten macht es ganz anders, der Daniel macht es dann anders, du machst anders, aber am Ende kommt halt immer das Gleiche trotzdem heraus, genauso wie man Bundenden verrundet. So, ne? Da hat auch jeder eine Technik für.
Ja.
So, oder was man schön findet, was man nicht schön findet.
Ja, richtig,
so.
Das ist natürlich auch, weil ist echt persönlicher Geschmack.
Genau.
Ohne Scham. Gerne hat.
Und ja.
Ne, das ist echt, also das ist eine Sache, da habe ich mich am Anfang echt schwer mitgetan, diese Bundenden abzurichten und das war irgendwie so, oh, war für mich so schwierig, als sie eigentlich abrichten an sich.
Natürlich, genau. Dann, ja, also, weil da finde ich, ist so wirklich dann die Optik entscheidend so, und da guckt man auch, wie machen das andere Hersteller so. Also ich finde halt, klar, wenn du jetzt den Bundrad so bekommst, der sieht ja erstmal so immer aus wie ein Pilz, also so ein Querschnitt. Ne? Und Ich kenne das, glaube ich, FGN macht das, glaube ich, oder auch manche Ibanez-Pfannen, die verrunden die wirklich so, dass die rund sind. Also die nehmen die so weit, wo ich dann mal denke, boah, das tickt mich gar nicht so. Ne? Und ich mag dann echt so, wenn diese Bundoptik noch erhalten bleibt, natürlich, dass die Ecken schön abgerundet sind, aber dass man die immer noch schön, dass der Querschnitt des Bundes noch erhalten bleibt. Das finde ich halt immer sehr, sehr cool. Aber da muss man erstmal hinkommen und dann natürlich auch so viel wegnehmen, dass du, wenn du das nachher aufpolierst, dass das immer noch schön aussieht, aber du die Bünde auch nicht spürst, also dass du die Ecken nicht dir die Finger aufreißt.
Genau. Ne? Das ist so. Genau, diesen schmalen Grat dann zu finden, wenn man sagt, so jetzt, so will ich das gerne haben und so finde ich das geil.
Genau.
Ja, und dann vielleicht der nächste sagt so, ja, nee, ich finde es aber eher geil, wenn die noch runder sind. Oder
natürlich, genau. Cool, ja. Da muss ich aber sagen, da habe ich für mich festgestellt, dadurch, also das ist dann mein Stil. Und ich glaube,
die soll man auch haben.
Genau. Und ich glaube, ich hatte ja die Geschichte mit dem Typen, von dem ich ja gerade erzählt habe, mit dem ich ja so Stress wegen der Modierung hatte, die hatte ich im Podcast nochmal erzählt, deswegen kennen die Leute die schon.
Ja.
Und ich wollte, wie das manchmal so ist, das werde ich ja irgendwann mal machen, weil ich finde, Modierung ist zumindest eine Sache, wenn die Leute zum ersten Mal zu dir kommen und wollen eine Bundierung haben, aber die wissen noch gar nicht, was für eine Arbeit du machst, finde ich das eigentlich ganz geil, wenn du denen so einen Dummy-Hals präsentieren kannst. Weißt du, wenn du denen sagen könntest, pass auf, das würde ich erwarten.
Okay.
Um dir so ein bisschen dann, das ist wie so eine, keine Ahnung, wie die Farbauswahl im, oder Tapetenauswahl im Tapetenkatalog.
Nee, klar, warum nicht?
Dass man einfach dann sieht, okay, so sieht das aus. Ne?
Ja.
Weil um sich vielleicht so ein bisschen Stress zu vermeiden, wenn dann nachher will ich Leute, ich hätte mir die so ein bisschen runtergewünscht, weil das ist, wie du schon sagtest, eine absolute Geschmackssache.
Ja.
So, ne, wie man dann am Ende haben möchte.
Definitiv. Bin ich
voll bei dir. Also wirklich.
Das ist so wie beim Bünden, das ist auch beim Sattel machen, das ist genau das Gleiche.
Genau.
Die kann stärker, der andere macht es ein bisschen mehr nach hinten gekippt, weil irgendwie sowas, der andere nicht und doch. Und so. Der eine poliert den Sattel auf Hochglanz auf,
genau,
so. Ist den ein bisschen matt.
Machst du das, den auf Hochglanz aufzupolieren? Nee. Also ich will das immer machen, aber irgendwann denke ich mal so, boah, gar keinen Bock. So, aber ich versuche den schon so zu machen, dass der halt gerade beim Knochensattel, der glänzt schon so ein bisschen, aber der ist halt ja immer noch so ein bisschen sehnig. Aber klar, kann man aufpolieren, geht auch.
Ja, aber das habe ich von Daniel übernommen. Wie gesagt. Er sagte, er hat es noch nie gemacht, dass er den wirklich auf Hochglanz poliert hat, weil er es einfach schöner findet, wenn er so noch ein bisschen mattiert ist.
Ja, finde ich auch.
Natürlich, dass das alles schön glatt und schön
ist. Natürlich, klar.
Aber ich finde, das sieht halt auch besser aus einfach.
Ja.
Das ist halt alles so eine Geschmackssache. Ne? Und
ja.
Also, selbst keine Ahnung, manche Leute stehen halt auch auf diesen Vintage-Bone-Look, manche Leute diesen ausgekochten Look, diesen komplett schneeweißen Knochen, das ist alles so.
Habt ihr das mal so einen Knochensattel selber gebleicht?
Nee.
Das ist richtig asozial. Nee. Ich habe das mal gemacht, einfach weil ich mal Bock drauf hatte, hatte ich mir aus der Apotheke mit Wasserstoffperoxid gemacht.
Mhm.
Und auch du kriegst nur. Ich glaube, als Normalsterblicher kriegst du, glaube ich, nur so eine 2%ige Lösung. Da muss aber, ich glaube, auch 15 oder mindestens 30% der Lösung muss sein. Dann musst du dir eine Apotheke holen. Musst du so ein bisschen aufpassen, weil das halt alles total ausbleicht.
Ja.
Dann habe ich da 2 Tage da eingelegt und das ist auch eigentlich echt cool, weil der wird dann richtig weiß. Aber danach ist der porös. Also danach, danach ist der. Ich war auch dann dumm. Vor allem musst du dann erstmal so machen. Ich hatte den Rohling erstmal eingelegt. So,
okay, und dann bist du
das ist natürlich richtig dämlich.
Wenn du den grob bearbeitest,
dann ist der wieder gelb, so, ne?
Naja.
Ja, weil der, also die zieht nur, das ist maximal so ein 0,5 Millimeter, was dann quasi weiß ist. Und wenn du den aufschneidest, ist der natürlich dann, ist der wieder gelb, so, ne?
Okay.
Und da habe ich den fertig gemacht, also komplett so, dass er eigentlich einmal fertig ist, 2 Tage eingelegt. Und der wird wirklich dadurch extrem porös. Also es ist wirklich komisch. Ja. Als ob der nicht zu Staub zerfällt. Aber ich habe dann so ein bisschen Sorge, auch wenn das optisch vielleicht manchmal ein bisschen besser zu einer anderen Gitarre passt, je nachdem, dass die Haltbarkeit einfach nicht so gegeben ist.
Ja, und wie gesagt, das ist halt auch wohl bei den Rohlingen, die du halt schon so kriegst, oder halt auch schon gegeben, dass es halt viel poröser ist alles.
Genau.
So. Und da, also ich finde es eh schöner, wenn die dunkel sind. Und vielleicht sollte man dann auch mit dem Kunden einfach mal sagen, ey, komm, sieht vielleicht jetzt nicht so super geil aus, wie du das vorstellst, super passend. Super geil sieht es trotzdem nicht
immer. Ja, natürlich, genau.
Aber vielleicht sollte man da einfach dann die Qualität des Sattels so ein bisschen über die Optik stellen.
Finde ich auch. Oder wenn der Kunde, also gut, das liegt auch in meiner vielleicht ethischen Aufstellung, dass ich manchmal schon frage, ob die Kunden die vegane oder die nicht vegane Variante haben.
Ja.
So, ne? So, wenn sie einen Tuss-Sattel haben wollen, klar, der ist halt dann weiß.
Ja.
Dann geht er natürlich. Wobei ich aber auch sagen muss, bei den Tuss-Sätteln, boah, ich habe mir da letztens auch einen abgebrochen, bei so einer The Paul, da habe ich einen gemacht. Und als ich den dann versucht habe, danach dann aufzuschmirgeln, aufzupolieren, ich habe mir da immer wieder so Schlieren reingemacht und ich habe die nicht rausbekommen. So. Und erst bei dem dritten Rohling aus einer älteren Charge, dann ging das wieder. Mhm. Aber das ist bei den Plastikteilen ist da manchmal auch scheiße, die so richtig mit einer richtig geilen Oberfläche hinzubekommen.
Ja, das ist halt immer noch Knochen, ist halt, ich sag's auch als Veganer, Knochen ist immer noch am besten zu verarbeiten. Es ist einfach so.
Ja.
Ist
halt, ne? Riecht ein bisschen speziell, so darf man nicht vergessen, so, ja, mussten wir auch lange dran gewöhnen.
Ja, es ist.
Ne, aber finde ich, ich komme damit am besten. Hast du schon mal Nylon verarbeitet?
Nee.
Sei froh.
Ja.
Das ist richtig asozial.
Ich verstehe.
Dann ist jetzt mal für die Vintage-Jünger hier, nochmal hier schönen Gruß an den Jabba, der hat uns alle damals auf den Trichter gebracht. Die Gibsons aus den 50ern, die haben wohl alle Nylon-Sättel gehabt.
Okay.
Wusste ich auch nicht so, ne? Und aber das hatten auch die Gibson Reissue-Modelle aus dem Custom-Shop, haben alle Nylon wohl.
Mhm.
Und ohne Witz, ich hatte einen Kunden, da sollte ich den Nylon-Sattel ein bisschen, also der hat den Nylon-Sattel gehabt und der ging auf jeden Fall noch was, der war noch nicht flach genug.
Ja.
Da tut sich gar nichts. Also du nimmst eine Sattelfeile und da passiert
nichts.
Da passiert einfach nichts. Und da fallst du wirklich lange, bis da was passiert. Ja. Das ist so ein Scheißzeug. Ne? Mhm. Und da dachte ich mir auch irgendwann so, wenn jemand fragt, machst du einen Nylon-Sattel, sag ich einfach, weißt du was? Nein, das ist, ich hab Bock drauf. Ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist gleich irgendwie. Leute, die halt dann sagen, ja, und ich hätte gerne noch einen Messing-Sattel, ist auch.
Jo, awesome. Boah. Ey.
Ja, so.
Hast du mal gemacht?
Nee, aber. Also, ich habe einen Messing-Sattel mal bearbeitet, weil der alte Bassist von Accept, der hat halt auch ruhig besser und die hatten alle einen Messing-Sattel oben drin. Und alleine den schon ein bisschen zu bearbeiten, das war halt einfach nicht so toll. Und du konntest halt, also ich konnte nachher auch zwei Pfeilen wegschmeißen.
Wollte ich gerade sagen. Also ist Metall auf Metall und dann ist das, also ganz klar, ich hatte letztes Jahr hier, obwohl ich die Gitarre echt prall fand, eine Kramer DMZ 3000, glaube ich, gehabt und die hat auch einen Messingsattel oben gehabt. Und der war natürlich so, das ist auch, das ist ja hier ein Gitarren-Podcast, da war das auch so, ich mache das gerne oder ich finde das immer cool, wenn die Saiten halt nicht so tief vergraben sind. So, ne? Weil, also, ich stehe da nicht so richtig drauf. Ein bisschen ist okay, aber nicht so, dass die so tief drin sind, dass du die gar nicht mehr rausbekommst. Weil zum Beispiel bei PRS SE-Modellen, bei allen, die kannst du von Werk aus nur mit einem 9 auf 42er spielen.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Da passt keine andere Seitenstärke rein. Ich frage mich, wie Leute, die dann da irgendwie dickere Seiten drauf machen und die manchmal dann zum Service reiben und sagen, ja, irgendwie verstimmt die sich manchmal.
Ja,
und dann denke ich mir so, wie konntet ihr über Jahre mit diesem Link spielen, ohne den Sattel angeglichen zu haben? Das geht doch gar nicht.
Ja.
So, auf jeden Fall, wenn die so richtig schön reingefressen sind, hatte ich da bei dieser Kramer DMZ, sollte ich da auch irgendwie einen fetteren Seitensatz drauf machen und ich musste, weil ich hatte keinen Bock mehr, die Sattelfallen jetzt damit zu ruinieren, dann habe ich das versucht, wirklich so einigermaßen rauszuschmirgeln. Ne? Nee, quasi mit so einer kleinen Dreiecksfeile gemacht. Ey, konnte ich dann auch wegschmeißen.
Ja. Bis
Feierabend.
Kannst du dir am Kopf stellen, gehen kaputt die Dinger.
Boah.
Ätzend.
Wirklich ätzend so. Ne? Ich kenne das, also ich kenne nur wenige Gitarren, die das haben. Eine Ibanez John Schofield, die teure, die hat noch, oder alte Ibanez-Modelle haben das noch, dass die, ich glaube, einen Knochensattel haben und dann ein Hälfte Knochen, Hälfte Messing, so aneinander geleint.
Ja.
Das haben die ganz oft.
Ja, das ist halt so ein super speziell.
Ja, natürlich so. Ne? Mit halt so ein bisschen, klar, ich verstehe doch irgendwie, dass du so metallischen Sound wahrscheinlich noch hast.
Ja.
Aber aus bearbeitungstechnischer Sicht ist das.
Ja. Wie gesagt, ich kenne es auch von vielen Bässen, die jetzt halt irgendwie gerne gemacht hat, aber klingt geil, natürlich, klar, aber.
Ey, wenn du über eine App spielst, ne, so dann brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
Nee, brauchen wir nicht.
Also,
da gibt es auch so viel verrückte Sachen in den Sättel. Naja, ja, wie gesagt, ein schöner Knochensattel ist schon genau das Richtige.
Finde ich auch.
Und muss auch kein Mammutknochen sein oder was man da. Was gab es euch letztens gesehen? Irgendwo, ich glaube, bei Ralle oder so kriegst du ein Mammut-Elfenbein.
Soll ich auch mal, habe ich auch gemacht. Ja, doch für 30 Euro der Rohling oder sowas, so glaube ich.
Ja,
ey.
Krass, finde ich krass. Aber gut, wer Bock drauf hat, viel Spaß.
Also, natürlich. Also ich glaube so, ich weiß gar nicht, was ja auch viele Hersteller jetzt gerade machen, ist dieses New Bone, was glaube ich auch, also klar kein Knochen ist, irgendein synthetisches Zeug, wahrscheinlich so was ähnliches wie Tusk.
Ja.
So, damit wird ja jetzt geworben. Und ich habe dann auch manchmal natürlich, ich finde dann aber auch immer geil, wie, also sowieso, der Klassiker, Sattel und Steg wird natürlich immer durcheinander gehauen von den Leuten da draußen. Der Klassiker, so, ne? Ja. Irgendwie der Steg muss oberneuert werden. Nee, meint den Sattel, aber egal. Das passt noch. Und wie viele Leute immer nicht checken, was für ein empfindliches Teil dieser Sattel einfach ist.
Ja.
Was der macht. Und
klar,
wenn ich dir nach außen mal sage, wie viel ich dafür nehme, den anzufertigen, immer, So teuer? Muss der nicht einfach nur ausgetauscht werden?
Ja.
Nein, muss ja. Er nicht.
Das da habe ich mich tatsächlich heute mit Daniel so unterhalten, weil genau das Phänomen. Das ist einfach ein super wichtiges, super empfindliches Teil und es ist einfach auch super wichtig, dass da alles 100% stimmt.
Genau.
Das ist einfach eine Arbeit.
Ja.
Richtig Arbeit, das
genau.
Zu machen und das alles schön zu machen und rein-raus-Prinzip funktioniert
dann. Ey, schön, also wäre alles toll, ne? Auch bei Bünden, wenn man dann einfach, ich habe mir überlegt, wenn ich mal irgendwann unter die Daniel Wüsenbergs dieser Welt nochmal gehe, so ein Bundsystem, wo man die Bünde einfach nur mit Magneten so reinklickt, so ein Klicksystem, das wäre doch mal mega. So, das lasse ich mir patentieren.
Ja, sag wahrscheinlich investieren.
Ey, das ist doch so, ne? Der Tod für jeden Instrument, für jede Instrumentbauerin, so ja. Scheiß drauf, aber einfach so ein Klicksystem, dass die dann rein klickst und fertig. Und da mache ich mit Zettel wahrscheinlich genauso. Obwohl, ey, ganz ehrlich, jetzt, da schließt sich nochmal der Kreis. Framus und Warwick, die haben ihr Just-in-Nuts-System.
Ja.
So, ne, das haben die über Jahre durchgezogen. Ja. Gibson hat es auch noch bis vor kurzem gemacht, dass sie diese Messing-Sättel haben, die du noch mit diesen kleinen Mahnschrauben Höhen verstellen kannst.
Ja.
Und ich muss gestehen, aus der Funktionalität her, ne, kann ich nichts dagegen sagen. Nee. Also, funktioniert.
Funktioniert einwandfrei.
Ne? Ja, so, ne? Aber die Leute sind ja Puristinnen da draußen und das, man will das nicht.
Ja.
Es, man will das nicht. Ne? Nee, man will nicht. Muss das komplett anfertigen. Aber
funktioniert, ne? Hat es auch.
Genau, so, ne? Oder auch
ja,
was.
Ja. Ach, ey.
Nein, das, also das Material ist natürlich auch deswegen schon wichtig, so. Keine Ahnung, Leute ziehen die Seiten falsch auf, dann bricht dir oben was weg. Und wenn du den letzten Kernschrott, Schrottzeug da drin hast, ist einfach scheiße.
Ja, das ist es einfach.
Und nimm Gibson eh von Werk aus. Irgend so ein Keramikzeug, keine Ahnung.
Mhm.
Was dir. Ich habe da bei den Gibson Custom-Modellen gehabt, wo ich schon immer Schweißausbrüche bekomme, wenn die, weil das macht der Gibson, natürlich machen die das gut. Die lackieren die natürlich noch so richtig schön links und rechts auch über.
Einlackiert schön.
Boah, ja. Genau. Und dass du dann erstmal schön mit einem feinen Skalpell so gucken kannst, erstmal den Lack einkatten kannst und zu gucken, bis wohin haben die nochmal überlackiert.
Ja.
Und dann bist du dann irgendwann und den dann raus zu. Also ich säge die mittlerweile raus, weil ich krieg die sonst nicht rausgeklopft, aber das ist immer richtig assi. Also wirklich.
Das ja, das ist halt. Bevor du dich verguckst, chippt halt trotzdem irgendwie was weg und
ist halt, nein. Genau.
Ja.
Aber wie gesagt, das den Leuten erstmal weiß zu machen, so, ne? Und das war dann einfach, es kostet einfach mehr. Weil da gibt es ein Custom, sage ich immer, ey, sorry, es kostet einfach mehr.
Ja,
das ist, es ist aufwendiger. Und ja, ich finde es, aber ey, ich will es gibt's keinen Vorwurf machen. Die bauen ihre Instrumente, die versiegeln das so. Und
ja.
Nach denen die Sinnflut, wenn die die Werkstatt verlassen haben,
scheiß nicht drauf.
Der nächste muss es dann machen.
Ja, du musst aber nur den Kunden halt vermitteln können, weißt du, dass wirklich da ein Teil der Gitarre ausgetauscht wird und dass es einfach dann auch nicht mehr so aussieht wie vorher zum Beispiel.
Exakt.
Das ist halt dann nicht mehr, willst du jetzt in Satellite mit einlackieren oder was?
Nee, das mache ich auch nicht, weil das wäre dann auch zu doof.
Das ist total Quatsch, weil dann muss es beim nächsten Mal wieder.
Genau, also da bin ich auch völlig schmerzfrei, da lohne ich mir dann eigentlich immer Fender, wo dann immer wesentlich einfacher ist, weil die kannst du fast schon manchmal raus, einfach raushebeln, so,
ja.
Kein Problem. Aber ey, wie gesagt, Freunde, Sättel ist wirklich immer. Alles Königsdisziplin, aber brauchst du ein bisschen Know-how für. Gute. Was für Sattelfallen hast du?
Roske.
Ja, und die sind gut. Ja, die sind.
Und Ibanez habe ich noch für.
Danke, die sind gut, ne?
Die sind richtig gut,
ja.
Vor allem, ich hatte einen Satz Roske halt, das sind normale Dicken und dann Ibanez hat halt irgendwie.
Die Waschstärken noch
damals, glaube ich.
Ne, auch.
Ich glaube, das war sogar die ersten, die du so gekriegt hast, die halt dann bis, was weiß ich, die ganzen Zwischengrößen, was dann, als dann hier 7 Seiten 8
Seiten. Ja, genau, stimmt. Ja, genau, stimmt.
Und habe ich mir bestellt, finde ich gut.
Finde ich auch. Also arbeite ich seit Jahren schon mit.
Ja.
Gut, ich muss gestehen, die 9er und die 9er Pfeile existiert nicht mehr. Die 11er ist nur noch so ein hauchdünnes Ding, weil die sind einfach zu dünn. Also die brechen mir einfach irgendwann weg.
Ja.
Aber ansonsten, wie gesagt, Ibanez finde ich immer noch richtig geil.
Ja. Also, ich hatte vorher mal diese Stumac-Pfeilen, diese ganz einfachen, die keinen kremigen Griff haben, weil die einfach hin sind.
Ja, okay, weiß ich.
Finde ich auch im Handling halt nicht so.
Nee.
Du hast keinen Griff, du hast keinen Grip, das sind so.
Oh. Nee, aber ich find's geil. Also vor allem, wenn du diese, ich hab, da müsste ich auch nochmal gucken. Stimmt, es gibt diese Zwischengrößen. Das ist manchmal auch so das Zünger an der Waage wirklich so, ne? Das merkst du wirklich, dass man da, dass halt wirklich auf die richtige Seitenstärke auch draufgepackt werden muss.
Ja.
Boah, der ist richtiger Nerd.
Gefällt es
richtig gut am Werkstattraum gerade so. Da hab ich richtig Bock drauf.
Ja, finde ich wirklich
so. Ich hab gerade richtig Bock, mir ein neues Werkzeug zu kaufen. Ich fahre gleich nach Hause und. Ne, ich storniere meine ganzen Kartbestellungen, die ich noch im Backorder habe und mache wieder ein bisschen Werkstatt-Shopping. Nein, mache ich aber auch schon viel. Bestellt ihr bei Diktum auch manchmal? Obwohl die haben eigentlich auch so viel Feinbein-Klassik-Werkzeug. So, nein, das stimmt. Das,
nicht so.
Gibt's denn, jawohl, Ralf hat eigentlich ganz gutes
Ralf Zeug, finde ich auch sehr gut. Kenn ich noch gar nicht so lange.
Echt nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Da hatte der Steve, der mit und rein in der Werkstatt ist, ja, hat da irgendwie eine Klamotten bestellt und der ist da total begeistert gewesen. Und,
ist der, also der hat auch gute Fräser, so, ja. Das, also allein so genau, für Oberfräser hat er gutes Zeug. Viele Schablonen, das finde ich auch ganz geil. Wen ich euch auch noch empfehlen kann, ist Gitarbo, Christian Gitarbo.
Okay.
Der macht viel, also hat alles an Templates auch da, auch okay, ziemlich cool. Und boah, das zeige ich dir einfach mal. Vielleicht habt ihr den ja schon. Den habe ich bei dem bestellt.
Ja. Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Jahrelang immer gemacht. Das Ding ist mega.
Mhm.
Habt ihr das?
Ja,
also man kann sich den auch selber und alles einfach für Steganlagen, um die komplett plan runterzufallen, sich dann einzuspannen. Ich habe das jetzt schon auf Instagram auch von Leuten gesehen, die sich das wahrscheinlich selber gebaut haben. Aber ich habe dann, ey, da fehlt mir manchmal auch einfach die Energie dann für. So, ne?
Also gerade dein hat sehr, sehr viele Sachen hier selber gebaut, aber auch im Studium halt in
USA
gekauft hat oder sowas. Und
ne?
Zum Beispiel alle die Buntabrichtfalle, die er benutzt, die hat er damals halt selbst gewohnt im Baumarkt in den USA. Hat er ein paar coole Storys erzählt, dass er dann wirklich die ganzen Studenten zusammen mit dem Lineal in den Baumarkt gegangen sind und dann versucht haben, die geradeste Pfeile zu finden, die es gibt und dann sich die Klamotten dann komplett selber gebaut haben und sowas. Und,
ey, ich finde, also ich muss gestehen, ich bin auch, ich würde mich gerne ein Werkzeug tot kaufen, aber muss den Sinn dahinter sehen und kann auch noch heutzutage, also dieses Ding, um eine Steganlage jetzt runterzuholen, ich kann das auch immer noch per Hand, gar kein Problem. Ich habe nur für mich festgestellt irgendwann, ey, weißt du was, ich habe das so oft jetzt schon gemacht, ich rumme dieses Ding jetzt, weil das wird sich nach zweimal schon rentiert haben und das ist einfach geil, weil du musst damit nur ein paar Mal über Schmiedepapier fahren und dann hast du die Plane runtergeschliffen und fertig, so ein paar Kleinigkeiten auszugleichen. Und das bietet dieser Gitarbo, also Gitarbo Christian auf Instagram und der hat eigentlich ganz gutes Werkzeug. Mach das mal, weil der hat gutes Zeug und ey, du kriegst, wie gesagt, ist auch gut verarbeitet.
Massiver.
Ja, genau. Das gibt es von mehreren Herstellern auch so. Das finde ich auch. Ich finde auch so, ich habe mal irgendwie so einen Typen, auch so ein Instagram, ich glaube JHS Guitars heißt der. Das ist so ein Mexikaner oder Spanier, der irgendwo in den Staaten auch seinen Shop hat, hat irgendwie auch 30.000 Abonnenten. Und der hat da manchmal auch, dann verlinkt er da auch manche Sachen, auch so Sattelschablonen. Das finde ich manchmal auch nicht geil, wo so alle gängigen String Spacings schon drauf sind, dass du dann echt nur noch quasi manchmal vor dem Rolling halten musst und das String Spacing passt einfach 1:1. Ja. Das ist, ey, ist einfach mega geil.
Praktisch auf jeden
Fall. Genau, total. So, ne? Weil ich habe so eine kleine, so ein Ibanez Ruler, wo dann auch die gängigen draufstehen, dann hältst du dir davor oder klar, wenn der Sattel noch erhalten ist und der Kunde will das gleiche String Spacing haben. Genau, geht alles natürlich, aber manchmal bricht er das Ding weg und
dann stehst du da.
Genau, und dann musst du dann gucken, oh, jetzt, ich meine, ich kann das auch noch rechnen, das geht auch noch, aber das ist halt alles fummelig. So,
ja, vom Zoom-Back gibt es halt auch diese Schablone mit den Spaces drauf.
Ach doch, die habe ich auch, klar, stimmt. Ja, doch, jetzt, die man sich dann quasi, die man vor dem wie heißt jetzt, sich aufs Griffbein dann so spannen kann.
Oder genau,
ja, genau, alles klar. Doch, doch, doch. Ja.
Die haben sogar, glaube ich, zwei oder verschiedene mittlerweile. Aber die haben ja jede Woche 10 neue Werkzeuge.
Was wir auch, wir können auch gerne bei Stübert mal anfangen, einfach sagen, wir machen euren Europa-Vertrieb, schickt uns bitte einfach nochmal alles rüber.
Ja. Gibt es in Spanien? Du kannst in Spanien zu mir Sachen bestellen, tatsächlich. Ja, es gibt einen Shop in Spanien, der fast das ganze Sortiment
hat. Das ist gut zu wissen.
Schicke ich dir mal gerne einen Link.
Gerne, wirklich. Also, ne, weil so ein paar Sachen braucht man immer mal wieder.
Ja.
Wie gesagt, jetzt eine Z-File steht auf jeden Fall auf der Shoppingliste ganz weit oben. Ja, wie gesagt, Ralf hat echt richtig gutes Zeug. Also der ist auch, ich glaube, der macht das mit seiner Frau, der macht das auch ganz gut. Wo stellt ihr Hölzer?
Daniels Ding da.
Also, achso, was da ist, wie gut ist ja, oder Maus, dann sagen wir, gut, das ist ja, ey, da gibt es alles auch nochmal ein ganz eigenes Kapitel.
Ja, ja, da baue ich mich auch noch nie mit.
Da geht es auch viel, glaube ich, einfach auch. Ich glaube, das bestellt man auch nicht eher, sondern das ist eher vorbeifahren, gucken.
Genau, der hat da in Dortmund letztens irgendwo bei irgendeinem großen Holzhändler war da unterwegs den ganzen Tag und so. Aber da habe ich irgendwie nichts mit zu schaffen. Weil das halt wirklich dann viel den Gitarrenbau halt, ne?
Ja. Und da. Die sind von Tom.
Ja, ich wollte gerade sagen. Finde ich ganz geil.
Ja, wir haben uns gerade die Sticker von Tom Bartels angeguckt, mit hoffentlich war es teuer.
Ja. Shoutout an Tom Bartels. Ja, ich bin ja ein richtiger Podcast-Profi. Shoutouts gehen raus.
Du hast auch schon zwei bekommen, ne? Also der Jaco auch nochmal, hatte ich ganz wohlwollend erwähnt. So, ne? Auch hier nochmal ein Shoutout an Jaco.
Ja, sie.
Richtig tolle Folge, ist richtig gut angekommen.
Ja, ist so.
Ja, ne? Und an Tom Bartes natürlich auch. Ja. So der richtig feiner Kerl ist.
Definitiv, definitiv.
Das ist so eine richtige Connection, die ich jetzt hier am Start bekommen habe.
Ja, ich finde das mal interessant, dass sich das halt irgendwie alles wieder zusammenfügt. Irgendwie so, ne?
Ja, also ja. Angefangen hast du irgendwie mit dem Walle, weil der Walle dann sagt, ja, ich kenne auch den und den und den, ja. Den. Und der Walle hat mir dann, der Walle ist so ein bisschen wie der Gitarcast-Daddy. So, ich habe hier noch ein paar für dich am Start und muss den Walle natürlich noch bezahlen.
Ja, klar.
Hey, wie das halt so ist, so, ne?
Walle muss man bezahlen.
Hey, wirklich, mit dem will ich auch keinen Stress haben.
Hey. Das,
Nein, aber da kommt so ein bisschen die Connection einfach aus.
Ja,
weil der Walle hat schon gesagt, so, hier, der Oliver Kaminski hat noch bestimmt noch Bock. Und genau, den Tom hat er mir empfohlen. Ja, und jetzt kann das immer so weitergehen.
Ja, super. Echt cool. Das finde ich echt eine gute Sache auch. Definitiv. Und einfach so, ja, wie gesagt, wir vorhin schon gequatscht haben, dass man einfach mal so ein bisschen locker quatscht über die Sachen, die Tor unterhält wirklich auch und wirklich das Interesse aus dem Gespräch kommt und nicht, dass man irgendwie sich da so, weiß ich nicht, stocksteif dahin sitzt.
Boah,
ja,
nee,
das kann ich auch nicht, ich habe keinen Bock drauf.
Nee, echt nicht, null. Also das finde ich, also ich glaube, da hätten wir auch schon nach einer halben Stunde gesagt, ja, dann
ist es auch.
Genau, war schön, ne, wir sehen uns. Nee, null. Also das finde ich auch, also ich glaube immer, wenn man die magische Grenze von anderthalb Stunden überschritten hat, dann hat man schon mal ein gutes Gespräch schon gehabt.
Ja,
so. Und das soll ja auch, keine Ahnung, dass jeder hat immer seinen Teil dazu beizutragen. So, ne? Mhm. Du hast ja beim Tom mitbekommen, der Tom hat ja, wir haben viel über Mechaniken und
total. Ja,
so,
ja, ne?
Das war sehr, sehr spannend. Na, das hast du voll ironisch angehört, das ist wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, es ist es auch. Also.
Aber ich habe natürlich das Konzept ja auch so ein bisschen auch hier, dass ich ja auch, das sollen sich natürlich auch die Nerds und Nerdinnen, wenn es das Jenna Waterfield gibt, anhören, gerne. Obwohl doch bei dem Werkzeug-Talk, den wir gerade hatten, der war natürlich schon sehr spezifisch so, ja, ne? Aber trotzdem soll das ja auch so ein unverbindlicher Talk für alle Leute da draußen sein.
Ja, klar.
So, ne? So, und das findet auf jeden Fall hier statt. Das finde ich, also ich finde das cool. Wenn du mir jetzt noch zwei andere Leute noch anschaffst, die ich hier passen kann, dann bin ich richtig happy.
Die kriegen wir ran. Aber es gibt auch immer viele interessante Leute, mit denen man sich halt gerne auch unterhält. So. Ich finde es halt auch immer, ja, Gespräch, finde ich, müssen irgendwie dann entstehen und das finde ich auch ganz cool. Und wenn Leute das irgendwie so ein bisschen selber auch Bock drauf haben und das macht schon Spaß. Irgendwie.
Ja, und nicht nur, wie gesagt, bei mir ist das ja noch nicht mal jetzt irgendwie Interesse heucheln oder sowas, sondern ich finde das ja dann wirklich geil. Wenn du mir jetzt, könntest mir jetzt schon mal über diese Z-File erzählen und ich würde da sitzen und denken, boah, geil, erzähl mir mehr.
Ja,
so, finde ich mega. Boah, was hatten wir? Gitarren ist halt. Gut, was ich so ein bisschen schade finde, obwohl, nee, hatten wir ja nicht auch. Also ich, irgendwie diese Firma ESP ist bei allen auch immer vertreten.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch das Band-Ding, ey, ganz ehrlich, ne?
Die machen einfach einen fantastischen Job, was so die Artist-Betreuung angeht auch, ne? Das ist einfach auch so eine Sache, die man da irgendwie hinzuziehen muss. Also die machen es wirklich gut, ne? Ich habe zum Beispiel echt angefragt nach der letzten Tour, ich so, ey, die letzten Gitarren sind ja da schon ein bisschen irgendwie runter und hier und da können wir was machen und sofort, ja klar, was soll man machen, hier und da und sowieso und das war halt nicht irgendwie rumgedruckst und irgendwie so, ja, nee, weiß ich nicht, sondern die ziehen das halt wirklich durch, ne? und sind am Start und das finde ich echt, echt cool. Genauso bei Famos. Famos auch ganz fantastisch. Da kommt auch dann mal jemand vorbeigefahren und ja, zum Beispiel mit einer so einer super tollen Rieder irgendwie. Das war alles irgendwie auch prototypmäßig unterwegs und dann sind auch halt, vorne ist halt ein Fishman, ein Single Coil und hinten halt ein Humbucker drin. Mhm. Aber durch die Grafik der Gitarre und durch die Fräsung ist der Single Coil dann quasi in diese Control Plate, die diese Dinger halt noch haben, wo du Fishman Fluence Dinger 20.000 verschiedene Kontakte
hast. Ja, klar. Mhm.
Ist das dann aber auseinandergesägt worden und separat in die Gitarre gepackt worden vom Magneten und das war alles ein riesen Mysterium, was da eigentlich passiert. Und dann hatte die auch noch beleuchtete Side Dots und
natürlich,
dann war noch der Akku und dann war hier und da und ja, auf jeden Fall ist dann auch jemand von der Firma Frauen vorbeigekommen und hat gesagt, ja, ich baue dann mal um. Weil ich gesagt habe, so, ja, ich kann das jetzt machen, aber irgendwie das ist dann im Touralltag auch schon ein bisschen zeitaufwendig, halt nochmal so viel wirklich zu machen und da irgendwie so krass rumzubasteln und irgendwie, ihr müsst die Teile dann schicken und dann hier und dann sowieso.
Und ja,
dann.
Und vor allen Dingen musst du ja auch dann, ey, du musst ja dann auch alles einmal ein Werkzeug am besten noch parat haben, dass du das komplett einmal auch so machen
klar,
kannst, so,
natürlich.
Ne? Und dann am Start haben. Und dann ist ja dann auch nicht mal so, weiß ich nicht, wenn ihr abends dann eine Show habt, dann verbringst du deinen ganzen Off-Day wahrscheinlich damit, das einfach dann fertig zu machen. So,
ja.
Ne? Ich. Der ehemalige Gitarre-Track von Stevie Ray Vaughan, Oder auch jetziger wahrscheinlich von John Mayer immer noch René Martinez. Hast du von dem mal gehört? So ein älterer Typ. Genau. Und ist ja eigentlich so der Gitarre-Tech-Guru. Und der hat mal eine Story erzählt, dass weil Stevie Ray Vaughan wohl seine legendäre Number One musste unglaublich häufig poliert werden, weil der Typ die einfach so krass immer gespielt hat. Wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen zu feste gedrückt hat oder sowas und die musste oft gerefilled werden.
Ja.
Und der hat das dann echt gemacht, dass René Martinez ist dann nach einer Show, wenn er sagte, morgen ist die nächste Show, der hat die mit aufs Hotelzimmer genommen, hat die neu poliert, einen Tag später war das Ding fertig so, ne?
Ja.
Wirklich, ne? Also, vor allem auf dem Hotelzimmer so, ne? Ja. Und ich glaube, der ist da wirklich so, der hat dann, ist auch noch eine andere Zeit gewesen. Klar hat der auch Werkzeug dann dabei, aber macht das mal so.
Ja. Das ist, aber die Situation, ja, kennt aber doch jeder Gitarre-Hack auch, dass man dann irgendwie, zum Beispiel, ich hätte nämlich Sao Paulo, Except Tour Brasilien, wir hatten 2 Tage freien Support. Ich so, oh, mega geil.
Ja.
Tag davor, also ja, Olli, sag mal, also ich hätte doch schon ganz gerne, dass die Side Dots doch ein bisschen dunkler leuchten. Das stört mich wegen der Show. So, ey, kein Problem. Und es war wirklich, ich war 2 Tage in diesem Hotelzimmer, draußen war hier, was weiß ich,
Brasilien. Wie hast du das dann gelöst?
Es gab, also da hat tatsächlich Framus auch
ein Dimmer
geschickt. Ja. Der musste einfach eingelötet werden.
Ah, alles klar, okay. Verstehe. Okay.
Ja, da bleibt es ja nicht dabei. Also, ja, und wenn du die Gitarre dann schon mal aufhast, vielleicht können wir ja dann noch hier, da und sowieso. Und bei der einen war auch irgendwie eine Buchse noch irgendwie, ja, die wir mal tauschen müssen. Aber ja, war Brasilien halt eher im Hotelzimmer dann für mich auch. Aber
ja.
Mein Gott, ist ja auch irgendwie, okay, bist halt auf dem Job, das gehört dann dazu. Das machst du dann halt und dann ist doch super und dann funktioniert es halt und dann musst du während der Show keine Probleme mehr. Der
Gitarre natürlich.
Ist happy.
Ja.
Und dann ist das auch super.
Aber man muss schon sagen, das sind natürlich auch so absolute Fummelarbeiten dann auch.
Ja.
So, ne? Und natürlich, also, ey, ich gebe dir recht, du bist ja dann Dienstleister, das muss fertig gemacht werden.
Klar.
Und der Musiker oder die Musikerin, die haben dann ihre Wünsche und die können sich ja erlauben, die können dann natürlich dann einen Auftrag geben. Aber auch dann cool, dass dann auch Framus dann auch so flexibel ist, dass man dann sagt, ey, wir schicken euch da draußen und fertig. Aber natürlich, klar, die wollen, haben auch ein gutes Interesse daran, dass die auch einen guten Job natürlich abliefern, so bei den Endorsern, die dann haben. So,
ne? Also das Ding hatten sie tatsächlich schon in Deutschland geschickt, also das haben sie nicht nach Brasilien geschickt.
Okay, alles klar.
Also das hat er dann schon in seinem Täschchen schon dabei gehabt und wusste genau.
Was hier, jetzt machst du genau die schön zwei Sagen in Rio zu versauen. Ja. So, ne?
Aber mein Gott, ist da
alles. Ja, ey, mein Gott. Dann.
Ja, irgendwie macht es auch, irgendwie ist das ja auch so ein bisschen... was heißt Herausforderung, vielleicht das falsche Wort, aber dann irgendwie auch so ein bisschen so einfach was zu tun haben, du hast dann Bock, dass das funktioniert,
ja, genau.
Was du dann machst, ne? Genauso war auch, wie gesagt, auch das ist wirklich mit Framus immer das beste Beispiel mit der Accept-Gitarristen, weil der halt wirklich, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Gitarrist, ein sehr, sehr, sehr anspruchsvoller Gitarrist, aber halt nicht irgendwie so, dass man sagt so, ja, das ist ja totaler Quatsch, was der jetzt will, einfach nur um irgendwie was zu sagen, dass wir kommen super miteinander aus und ich mache super gerne Sachen für den. Aber das ist halt so, dann kommt die neue Framus-Klampfe, ist halt auch nochmal das Vertraus drauf und dann kommt er ins Tag, Überraschung, ich habe hier von FU das Paket mit den ganzen Klamotten und wäre schön, wenn das heute Abend für die Show drauf wäre. Gut, dann machst du das halt mal und dann sitzt du da und baust ein komplettes Tremolo um und machst und tust und sowieso, aber es funktioniert.
Oder? Ja, aber ist ja auch cooler, als dann immer nur, weiß ich nicht, nur an Seiten auszuwechseln. Normal,
eben, ne? Weil, ich finde das geil. Ich hab da Bock drauf.
Natürlich, weil du hast ja auch einen anderen Anspruch dann auch so, ne?
Ja,
und es ist dann nicht immer so nur Stimme und fertig und bla. Und du kriegst auch eine Routine einfach daran, dass du dann weißt, ey, mach ich die eben fertig und kein Problem.
Ganz genau, das ist halt so der Punkt, ne? Und ja, das finde ich echt ganz, ist alles. Ganz geil. Bei mir war, was ich bei denen angefangen habe, war halt auch schon von Anfang an klar, dass das irgendwie doch schon recht anspruchsvoll wird, von dem, was gefordert ist. Der Gitarre-Tech davor, oder ein paar Gitarre-Techs davor, der letzte, der eben so gut gefallen hat, war halt hier Mark Newman. Der hat Deftones, Smashing Pumpkins und so einen Scheiß gemacht irgendwie. Also Scheiß nicht im negativen Sinn, aber so ein Kram.
Alles klar, okay, ja.
Und der hat für die ein paar Tunge und mit dem war so. Dachte, ja, da war letztes Mal, wenn ich zufrieden war. Und dann denkst du auch schon, okay, dann musst du jetzt mal reinhauen. Und dann kam ich da halt an und so, ja, moin.
Moin, genau so, ne?
Das war am Anfang alles so ein bisschen auch so, ja, sehr, 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 also es ist eine sehr, sehr, sehr also fordernde Produktion. Sehr, okay, das muss wirklich so funktionieren. Und hier gibt es nicht, oh, hoppala. Und,
ja, genau.
Ne? Ist ja auch bei manchen Bands, es ist ja tatsächlich auch so, dass das alles sehr, sehr locker ist und sagen, ja, okay, kein Problem, wenn das so und so nicht funktioniert, dann halt nicht, aber ist alles cool. Ja, da war es von Anfang an so, dass es wirklich echt so zack, 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 das muss alles passen. Finde ich auch völlig okay. Und das hat dann alles gepasst. Ja. Und seitdem, wie gesagt, ist es echt so, dass es echt... Also ich bin immer noch mit denen unterwegs, bin gerne mit denen unterwegs. Und das ist für mich auch so ein bisschen so, okay, cool, das hat jetzt funktioniert, das ist hingekriegt. So, du hast den Anspruch erfüllt, ja. Super. Ja, und dann macht es auch Spaß.
Ja, du hast ja auch, also ne, du... dein Vorgänger hat einen mega Job gemacht und dazu ja. kannst du jetzt keinen Scheißjob abliefern. Also es ja, geht ja genau, nicht genau. so, ne? Weil die laufende Produktion ist ja dann da und du hast dann Fußstapfen, die gefüllt werden müssen.
Eben.
Und du hast aber auch dann Bock auf den Job, so, ne?
Genau.
Und das muss ich aber auch noch dazu sagen, das hatte ich mal in der Folge mit Waller auch gesagt, jetzt bei den den Tech kannte ich jetzt nicht. Natürlich kenne ich den nicht persönlich, aber durch Instagram und Co. Der Tag von den Deftones, der aktuelle Drew Foppy,
ja.
Genau. Ey, der Typ, ne? Der ist für mich ist der Wahnsinn. Also alleine, weil der hat so eine krasse Expertise.
Ja.
Der baut ja auch noch selber Amps.
Ja, ja.
Und der ist ja, genau, für die Smashing Pumpkins, Whitesnake macht der, ist dann, ja. Ich glaube, nicht für den Carpenter von den Deftones, sondern für Chino, glaube ich, dann zuständig. Slipknot hat er früher gemacht und der Typ hat einfach Plan.
Der Plan, ja.
So, und der hat auch, finde ich, auch Plan, auch so was so diese ganzen Abläufe angeht, wenn dir ein Camper abraucht, was mache ich jetzt? So, ne? Und der hat mal selber auch mal gesagt, ey, du musst heutzutage als Tech, je nachdem, klar, für welche Band du auch mitfährst, du musst natürlich auch dazu sagen, aber ja auch nicht nur, wie gesagt, nicht nur Seiten aufziehen und das fertig machen, sondern einfach auch, du musst das komplett beherrschen, was du da machst. So,
ja,
ne?
Definitiv.
So.
Ja, das ist echt viel mehr so. Ich habe mich mit Sachen beschäftigt, die hätte ich vorher nie gedacht, dass das da irgendwie nur im geringsten, gerade Thema Camper.
Ja.
Wir haben halt Accept auch ein cooles System mit Campern, das halt komplett Ableton gesteuert ist, dass alles schaltet und hier und da und sowieso. Und dann sitzt du halt auch wieder irgendwo in Südamerika und dann musst du herausfinden, warum das Programm an den Camper jetzt irgendwelche falschen MIDI-Befehle schickt die ganze Zeit. Und ja, dann sitzt du da und denkst dir so, ja, finde ich das mal raus.
Genau.
Ja, aber dann findest du das raus und dann ist doch alles super. Ne?
Ja.
Das, aber ja, es ist halt so viel Kram, der da irgendwie drauf tut, wo du halt irgendwie so nie dran gedacht hättest oder du dich mit irgendwelchen, weiß ich nicht, irgendwelchen Cut-Kabeln beschäftigen musst, die irgendwas dann nicht schnell genug übertragen oder was weiß ich für ein Kram alles. So, ist schon viel, viel was noch zu dem Gitarrenwissen an sich dazukommt.
Ne? Genau. Und oder dass du zumindest dann auch weißt, dass du jetzt, ey, du musst ja jetzt, mein Gott, wenn der jetzt den Camper komplett abraucht, du kannst den wahrscheinlich auch nicht sofort direkt fixen, so ist auch klar, so, weil da ist so viel digitales Zeug drin verarbeitet, aber du musst ja auch dann zumindest wissen, wen erreichst du dann,
genau.
Ne? Mit wem kannst du quatschen, wer kümmert sich jetzt dann darum und da macht er das dann wieder fertig, so was, ne?
Genau.
Oder wenn ihr seid jetzt irgendwo in Brasilien und dann ist irgendwann abgeraucht, ja, wen rufe ich jetzt an dafür, dass er mir dann irgendwie quasi schließt das Ding an, dass man da zumindest softwaretechnisch wieder hinbekommt, so, ne?
Dann ist das ja ist das. Du musst halt irgendeinen Plan haben und wenn du das selber was nicht kannst, dann musst du halt wissen, was machst du jetzt.
Genau.
Du kannst ja nicht einfach sagen, oh, ja, funktioniert jetzt nicht.
Guck mal, ich habe ja noch einen Gaia-Ton.
Ja, kannst du aber mal gucken, wie du so zurechtkommst heute Abend. Ne? Sondern du musst dann, okay, alles klar, das funktioniert nicht. Dann rufe ich hier da und da den und den an und schreibe dem und dem eine Mail. Und im besten Fall funktioniert das dann alles und das ist hin. Und meistens geht es dann auch, wenn du genug Kontakte hast. Und
ja.
Es ist halt wichtig, so ein Netzwerk zu haben. Es ist halt wichtig von Leuten, die sich halt irgendwie von Firmen halt auch, die du ansprechen kannst, wie zum Beispiel Camper oder von irgendwelchen Leute, die sich halt so spezialisiert in dieses, zum Beispiel dieses ganze MIDI rumgeschaltet und sowas. Und ja, zum Beispiel Tom hat da einen riesen Plan von diesem ganzen Computer-MIDI. Hast du nicht.
Das habe ich auch in einer seiner Instagram-Stories gesehen. Und dachte ich mir auch so, Tom, ey.
Er hat wirklich, weil er ist halt, da hat er so Bock an rumschrauben und rummachen und rumtun. Und das ist halt klar. Ja, das ist halt zum Beispiel auf der Contracato musste ich mich das erste Mal tiefer mit DJ-Kram beschäftigen.
Da
habe ich vorher auch nie so richtig
viel.
Also klar, ich kann es dir hinstellen, ich kann es dir anschließen, ich kann es dir aufbauen. Aber ich habe dann auch viel mit dem DJ zusammen einfach gequatscht und ist ein super Typ und mir dann auch viel Wissen von dem raufgeschäffelt und gesagt, okay, pass mal auf, wie ist das denn jetzt so und so, wie funktioniert das und einfach mal um diese Abläufe, was da eigentlich oder was er da eigentlich macht oder wie er das steuert oder was wie es funktioniert.
Ja.
Ne, einfach damit man weiß, okay, wenn jetzt irgendwo der und der Fehler auftritt, dann kann es daran liegen. Ne? Das ist halt irgendwie so ein stetiges Lernen, das finde ich super. Also da finde ich, habe ich total Bock drauf.
Du kannst ja dann auch, also nicht per se, aber ein DJ-Pult ist am Ende das, was das DJ-Pult ist die Gitarre für den DJ letztendlich.
Ja, genau.
Das ist sein Instrument. So.
Genau.
Ne? Und natürlich ist das, oder ein Keyboarder hat ja auch ein digitales Teil in der Regel.
Genau.
Und das muss auch gewartet und gepflegt werden.
Absolut. Oder?
Und es gibt auch Sachen, wo man weiß, ey, das ist vielleicht anfällig dafür. Man kennt ja irgendwann, ich kann dir aus dem FF sagen, was heißt, die Brand ist dafür anfällig, das jetzt nicht, aber Doch, ein paar haben natürlich mal ein paar Kinderkrankheiten oder sowas und das weiß man halt irgendwann so. Ne? Genau. Genauso weiß man beim DJ wohl auch so, dass man sagen kann, ey, das kann ich dir auch wieder fixen. Genau. Und das ist aber auch geil, weil das zeichnet dich ja dann auch als Tech dann auch wiederum
aus. Ja, und dann für die nächste Tour habe ich mir dann auch direkt so irgendwie angehört, was so die Probleme und dann klar, dann kommst du direkt, dann habe ich mir irgendwie so ein bisschen so einen speziellen Fader-Cleaner geholt, so ein bisschen so einen Nadelreiniger.
Ja, cool.
Ich dachte, ich so, pass auf, habe ich jetzt besorgt und jetzt geht das richtig ab hier. Und dann sind die Leute auch total froh darüber, ne? Ja. Weil die denken sich auch so, oh, boah, super, das ist ja total cool.
Genau.
Weil das ist halt also für die Leute, glaube ich, schon viel wert, wenn die merken, so, okay, da kümmert sich wirklich einer.
Ja.
So, dann macht das jetzt nicht, weil der Job ist von dem, das jetzt da irgendwie da hinzustellen.
Genau, ist angeschlossen, passt schon.
Angeschlossen, lass mal laufen, sondern der hat halt wirklich Bock drauf und beschäftigt sich ein bisschen damit und versucht dir halt deine Show so gut wie möglich zu machen oder so reibungslos wie möglich.
Genau, so da, damit sich der Künstler und die Künstlerin eigentlich nur darauf konzentrieren kann, auf der Bühne zu stehen und seinen Job abzuliefern, so, oder ihren Job abzuliefern. Ey, finde ich, bin ich voll bei dir. Ja. Du musst dich halt ja immer in die Lage hineinversetzen und ja, da, ey, dadurch wird man auch besser. Dann ist ja, und du musst, also, ey, ich will jetzt nicht hier die große Digitalisierung beschwören, weil die Gitarre wird höchstwahrscheinlich immer noch so gut es geht analog bleiben, also so gut es geht so, ja. Ne? Aber alles, was so Switching-Systeme angeht, Effektgeräte,
alles
so Camper wird viel oder hat ja schon so viel abgelöst. Oder wenn kein Camper ist, dann ist es halt Fractal Audio, so, ne? Also, genau. Ne, ist ja das amerikanische Pendant mehr oder weniger. Ja. Und das musst du auch beherrschen können. So, ne? Das ist
einfach nur so ein, ja, ein weiteres Ding, was zu beherrschen ist. Oder was einfach. Ne? Ich meine, klar kann ich jetzt sagen, ja, cool, ich kann die Röhren einmessen.
Ja.
Und dann sagt er, ja, dann steht er bei dir und sagt, ja, und was nützt mir das jetzt? So. Ja, dann musst du dich halt auch mit beschäftigen. Und das ist halt immer ist ein stetiges Lernen irgendwie.
Genau, richtig.
Weil, klar, wenn sich Technik weiterentwickelt und auch. Ja, Sachen auf den Bühnen weiterentwickeln, dann musst du dich halt auch weiterentwickeln. Geht auch nicht anders.
Ne? Natürlich, genau.
Also, das ist ja, halt wie überall.
Genau. Bisschen, ne? Also klar, ich muss jetzt gestehen, so bei mir ist das so, Amps ist immer, halte ich den Leuten immer hier dann X vor. Mhm. Einfach aus dem Grund, ich fahre ja nicht auf Tour jetzt mit. Und jetzt hier noch Amp Repair zu machen, no way. Also will ich auf gar keinen Fall. Das geht alles schön. Markus Becker, ganz liebe Grüße. Ja. Der macht dir das fertig.
Ja,
der macht's. So, und weil das ist wirklich, oder selbst bei so Preamp-Geschichten oder sowas, was weiß ich, irgendeine Godard A5, wo ein LAVX Preamp schon mit drin ist, mit einer kleinen Platine, dann denke ich mir, okay, ich kann das schon einigermaßen abklappern, aber auf irgendeinem Punkt steige ich aus.
So. Nein, und dann ist ja auch super, dass es so Leute wie Markus gibt, der einfach tierisch viel Plan hat.
Ja.
Und ein super Typ ist überhaupt noch da gewesen.
So, ja, der, und, mit dem kannst du auch quatschen. Und
genau. Und der ist ja auch direkt, so Daniel hat ja die Werkstatt
gemacht. Ja, genau.
Zurück, ja. Und er hat einfach so viel Plan davon, dass er das erstmal dann alles viel schneller auf dem Pin hat und das ist einfach sein Ding und das kann der sehr gut. Und warum soll man dann jetzt irgendwie sagen, ich mache jetzt auch noch Elms und ich mache jetzt auch noch
Elms. Nein, also das, weil irgendwann hört es ja auch auf, weil die Flut an Gitarren ist ja schon, besten ist schon groß genug. Mhm. Und ey, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten am Amps immer reparieren, kein Problem, irgendwas geht. Aber sobald das schon anfängt, was zu groß wird oder wie gesagt, oder Gitarren-Preamps, wo zu viele Platinen drin sind,
ja,
bin ich fertig. Sorry, ja, das klappt bei mir nicht. Aber das ist ja auch eine Sache, man muss halt danach, also wenn ich da Bock drauf hätte, dann könnte ich auch sagen, weißt du was, ich fuchs mich da jetzt mal rein. Aber manchmal merke ich dann so, nee, ist.
Ja, und vor allem, wie viel Zeit muss dann auch anwenden, dich da echt mal reinzulesen, reinzufinden, reinzumachen, reinzutun, für die Anzahl an Fällen, wo es dann wirklich irgendwie. Ne, da,
Natürlich, genau. Ja, und
auch so, ne?
Dann ohne Schaltplan, ja, ist. Wie gesagt, eine normale Gitarrenelektronik ist was anderes, als wenn du jetzt so eine kleine Preamp-Elektronik
klar,
hast.
Klar,
ist
komplett anders.
Ja. Boah, und, aber wie gesagt, das ist dann cool, dass man dafür andere Leute wiederum hat. Aber,
definitiv. Aber
nicht desto trotz gebe ich dir recht, wenn du da Bock drauf hast, so, dann gehst du quasi immer so mit der Zeit oder versuchst dann, also wie gesagt, auf Tour ist dann immer was anderes.
Klar.
Weil da ist ja auch nochmal, je nach Produktion, ist da ganz oft auch der Gitar-Tag, auch der Amp-Tag dann auch in dem Fall.
Ja.
Ne? Also,
ja,
ne? Weil du hast jetzt in den wenigsten Fällen nochmal einen separaten Amp-Tag noch mit dabei. Also, so, ne?
Das musste schon ACDC sein.
Also. So, ganz einfach so. Ne? Das muss man schon sagen. Und weil dann sparst du dir natürlich an einer Person, wenn die beides halt in Stand hält. So, ja, ne? Und du musst ja letztendlich einfach nur dein Equipment kennen. Das ist alles. Du musst dich damit gut auseinandersetzen,
genau,
und dann wissen, okay, so und so kann ich das fixen und im Worst Case das dann auch fertig zu machen. So.
Ja.
Das ist so, ne? Das ist immer nicht verkehrt.
Definitiv, definitiv. Ist halt, ne? Aber wie gesagt, es wird halt immer weniger, dass das wirklich irgendwie da viele, viele Amps irgendwie am Start sind. Oder zumindest, also mit Bands, mit denen ich unterwegs bin oder auch viele, viele Sachen. So die letzte Band, die hat wirklich immer noch komplette Röhren-Amp auf der Bühne, ist halt immer noch Hatebreed, die ich halt ganz, ganz selten nochmal mache, irgendwie, weil die anderen Bands auch zu viel Zeit.
Wollte ich gerade sagen, klar.
Ist halt, irgendwie geht es halt nicht mehr. Aber ja. Das ist halt wirklich so, dass wir viel, viel Amp auf der Bühne haben und da halt auch irgendwie dementsprechend auch öfter mal da dran muss irgendwie. Das
ja. Was spielt Hatebreed?
Marshall,
ganz klassisch.
Marshall Gibson, EMG und ab die Wiederfall. Keine Effekte, kein gar nichts und los geht's.
Boah, das ist ja schon richtig puristisch, ne? Das ist ja wie Fender Stratz Deluxe Reverb und fertig.
Ne? Das ist wirklich volle Pulle. Ja, das ist spielt Ampeg, SVT 2 Pro.
Alles klar, auch Klassiker natürlich, ja.
Und dann geht's halt los. Ja, das ist halt cool. Also das macht auch Spaß. Das ist auch mal, ich finde es halt immer ganz geil, wenn ich dafür Zeit mal habe oder das mal machen kann, weil das halt einfach nochmal so ein Gegensatz ist. Ne? Ja. Diese Produktion, weil nicht alles auf Timecode basiert und dann alles mit allem abgestimmt ist und alles digital ist und hier und da. Und dann ist da wirklich einfach, wir stellen die Bühne voll mit Boxen, schließen dann alles an und dann macht halt einfach tierischen Krach und auch tierischen Spaß.
Ey, ganz ehrlich, ne? Also ich, so oldschool bin ich auch, für mich ist das immer noch einfach geil. Also, was ich halt wirklich an den ganzen, was heißt Produktion kritisiere, ich finde ein Bühnenbild ist am Geist immer noch, wenn hinten ein Fullstack steht oder meinetwegen auch eine Wall of Marshall Boxes. Scheiß einen Raum, aber das sieht einfach geil aus. Also, so, das ist für mich immer so dieses Rocken, also Rock'n'Roll oder fette Rockshow-Ding. Klar kannst du mit dem Camper natürlich auch direkt in die PA halt gehen und so was und dann hast du die ganzen Heads irgendwo an Bühnenrand stehen und du siehst das alles gar nicht mehr. Ja. Aber irgendwas fehlt mir. Also wenn da dann, also ich verstehe natürlich auch, wenn da jetzt viel Pyro-Show oder so was noch ist, dass man keinen Platz mehr für die Dinger vielleicht dann hat oder was man dann braucht. Aber irgendwie sieht das für mich auch noch am geilsten aus. Ich finde es einfach geiler.
Das ja, also optisch auf jeden Fall und macht auch viel Rockshow her, aber wie gesagt, ich hab dieses ganze digitale echt lieb gewonnen, weil es einfach, gerade wenn du viel reist oder weltweit dann irgendwie auf Tour bist, so, da hatten wir echt schon halt mit Rollen, bist du halt Hatebreed fliegen, wenn wir nach Indonesien geflogen und dann musst du halt auch gucken, was du dann vor Ort an Amps dahingestellt kriegst. Ne? Und da ist teilweise schon sehr, 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 sehr viel Augen zudrücken gefragt. Ne? Ja. Und das ist halt mit so einem Camper, den kannst du im Flugzeug ins Handgepäck nehmen.
Ja, klar. Der ist im Rack drin, so, ne? Packst
das ein, nimmst es mit und ist alles wieder genauso wie vorher. Ne? Aber ich finde, natürlich hat das andere auch seinen Charme irgendwo. Ne?
Natürlich.
Das ist natürlich irgendwie auch ganz cool.
Nein, ich glaube, das ist für mich nur so mein. Mir geht es ums Bühnenbild.
Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. 100%. Da so, macht natürlich auch Bock. Dann eine riesen Verstärkerwand. Man sieht einfach mächtig aus. Und dann geht einfach nach Power aus irgendwie. Ne?
Ja, und ich glaube, vielleicht ist das... Also, ich bin jetzt sehr wenig autoaffin nur. So, ich habe einen alten 190er Benz. Und ich weiß halt immer... Mein Schrauber freut sich, wenn ich mit der Karre halt ankomme. Weil das für den immer so... Man sagt halt immer, das ist so eine Schrauberkarre.
Ja.
Weil da ist...
Ich habe mir vor 2 Jahren einen gekauft. Der steht jetzt momentan noch ohne Motor von meinem Kumpel.
Ach,
aber auch nur, weil wir halt eine Karre gekauft haben. Oder ich habe sie mir gekauft, um daran halt irgendwie zu schrauben. Ne?
Bist du so ein Autoschrauber auch? Oder?
Ein guter Kumpel von mir hat eine Werkstatt halt irgendwie. Und dadurch bin ich da so ein bisschen hinterher. Und der,
ich muss gestehen, ich habe die... ich bin nicht autoaffin. Ich finde mein 190er Mensch einfach mega geil. So. Der ist
ein Wahnsinnsauto.
Total.
Das ist ein Wahnsinnsauto.
Letztes Jahr ist der an meinem Geburtstag auch 30 Jahre alt geworden. Ja. So, also ist jetzt H-kennzeichenfähig. Ja. Ich habe in den letzten Jahren schon so viel Kohle da reingesteckt. So, ne? Ja. Steuerkette ist mir gerissen. Zylinderkopfdichtung war im Arsch. Also wirklich so, wo man sich denkt, eigentlich ist das schon alles ein Totalschaden gewesen. So, ne? Aber der hat immer noch nur 170.000 runter. Das ist ein Einkaufswagen. So, ne? Und auch in so einem geilen, in so einem Opa Gold, in so einem Braunton.
Geil.
Wahnsinn, ne?
Mega geil.
Finde ich auch. Und weil ich auf jeden Fall sagen wollte, man freut sich immer, weil da ist nichts drin. Also so wenig plane ich von Autos haben, aber du hast kein Steuergerät, hast nichts so. Ne? Ja. Und da ist einfach kein digitaler, also das modernste ist das Autoradio. Und selbst dann ist noch 10 Jahre alt so, ne? Und keine Ahnung, die modernen Karren heutzutage, was haben die? Softwarefehler. So, das ist meistens das.
Klar.
So. Weil irgendwas nicht funktioniert, irgendein Softwarefehler. Und da musst du halt auslesen.
Musst du einschicken, musst du Keine Ahnung. Ja, das stimmt schon.
So, definitiv. Und das kannst du ja auf Apps genauso jetzt ummünzen.
Klar.
So, ne? Du wirst ja beim Camper, wirst jetzt auch nicht sagen, oh, ich habe hier, Camper hat mir den Chip hin. Aber doch, klar kannst du versuchen, jetzt den Chip dann zu tauschen oder wenn irgendwann abgeraucht ist. Das ist aber eine Vollarbeit. So, dann, ja, also, ne?
Ist so wahnsinnig.
Ja. So, und wenn du jetzt aber sagst, irgendwie, ey, keine Ahnung, wir sind hier die Elektrokondensatoren oder die Röhren ist platt, ey, kein Problem. Das ist. Easy.
Ja.
Alles noch easy.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Vergleich eigentlich.
So, und letztendlich ist aber trotzdem klar, ich glaube jetzt nicht, also was ich schon glaube, ist, dass, wenn man das mal auf Autos ummünzen, die digitalen Karren werden natürlich sowieso, oder auch E-Autos, ey, das wird irgendwann nur noch geben, ganz klar. So, und dann werden wir, das, was wir vielleicht fahren, ist ein historisches Auto, was vielleicht dann, weiß ich nicht, 10-mal im Jahr gefahren werden darf. So,
ja, klar.
Aus umwelttechnischen Gründen. Aber natürlich wird der Röhrenverstärker, der wird niemals verschwinden.
Nee, definitiv also, nicht.
Das nicht.
Nein, ich kenne auch viele Mucker, gerade viele, also Stefanie Heinzmann-Unfall, sondern viele Mucker, die aus Köln kommen und da ist dann eine riesen Gitarristen-Szene halt unterwegs.
Klar, da ist ja dann auch viel, ne?
Ja. Also da gibt es wirklich die wenigsten, die sagen, ich steige um auf digital. Das sind viele, die halt sagen, nee, ich möchte gerne bei meinem Röhrenamp bleiben, einfach weil ich es geil finde, weil ich da Bock drauf habe. Und tja. Ist halt, also gibt es viele Leute, die sagen so, nee, möchte ich einfach nicht. Und die sagen nicht unbedingt mal, das andere, nee, ist scheiße, sondern einfach nur, nee, möchte ich nicht. Ich möchte dabei bleiben, dass ich einen Röhrenamp habe, der einfach genau das macht, was ich will, dass es genauso anfühlt, wie ich das möchte, genauso anhört, wie ich das möchte.
Ja.
Und ich werde dabei bleiben, definitiv. Und da gibt es halt einige von. Deshalb glaube ich nicht, dass das irgendwann mal irgendwie verschwinden wird oder sowas.
Nein, also dafür, wie gesagt, wir können uns ja fast schon darauf einigen, ey, die Gitarre wurde seit so und so vielen Jahren im Kern nicht verändert. Also okay, so,
genau.
Ne? Ja. Und alle Modifikationen haben sich nicht so, also ein paar Sachen, klar setzen sie sich durch.
Aber die wenigsten.
Ach, genau, natürlich. So im Kern hast du immer noch irgendwie ein bisschen Elektroschrott drin, so Magnete, Hals und das war's. So, ne? Und alles, was mal irgendwie gekommen ist, selbst so die, klar, die Robotuner von Gibson kannst du oder von. War das, Gibson hat es mit auf den Markt gebracht. Mhm. Ist ja auch nur, ey, it's nice to have, aber die meisten wollen eigentlich per Hand stehen. Ja, so.
Ich finde den Ding halt katastrophal.
Ey, it's not my cup of tea. So.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gut findet, aber gerade dann auch wieder, um diesen Tech-Aspekt reinzubringen, wenn du dann irgendwo auf einer Show stehst und dann reißt mal irgendwie eine Seite doch im Set und
du stehst dann da mit dem Ding, dann hast du Angst.
Einfach vor, zurück, und du denkst, der leckt mich da am Arsch.
Ey, stimmt. Was denn von mir? Also genau, du wärst schneller, wenn du die einfach mal per Hand eben aufgezogen hättest. Ja. Oder? Also bin ich auch komplett raus. So, ja. Ne? Nee. Es gibt so einen Prozentsatz von den Leuten, die dann sagen, oh, geil, da habe ich nur gewartet, aber am Ende ist es so, du willst das Puristische vom Puristischen einfach dann haben. So, ne? Und alle Neuerungen, und wir müssen jetzt ja sagen, was weiß ich, wenn du jetzt irgendwie FU-Turn oder sowas nimmst, dann ist ja nichts Neues.
Nee, das ist einfach nur was verändert. Das ist einfach nur anderes Material.
Ja.
Na, das ist einfach nur, dass keine Ahnung.
Auch
und ein Block aus Glockenbronze statt aus Messing irgendwie dran.
Genau, und richtig. Fahren. Und halt in allen prallen Farben, die man sich vorstellen kann.
So, aber ne? Das ist ja keine Neuerung, das ist einfach nur eine,
so.
Eine Verbesserung oder ein Customizing oder was auch
natürlich immer. Natürlich, so. Bei Effektgeräten ist das genauso, ist die Kopie der Kopie der Kopie der Kopie.
Definitiv.
So, bei der Gitarre natürlich letztendlich jetzt auch.
Klar.
Und wie gesagt, was Revolutionäres, wo wir warten nichts auf was Revolutionäres, das will keiner haben.
Nee, das versuchen immer wieder so keine Ahnung, ich glaube, wie das immer die VG oder so, diese, die dann wieder mit Alu-Griffbrettern
helfen
kamen. Ja, das finden dann ein paar Leute cool und dann war es das aber auch wieder.
Ne? Ja.
Oder es gab dann diese, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war, die dann wieder eben so ein Plastikkorpus da irgendwie und
es gibt einen in Holland, da hatte ich auch einen vom Kunden letztens gehabt, eine Aristides zum Beispiel, die haben auch irgendwie, also das ist irgendein, ich weiß nicht, ob das Carbon oder sowas ist.
Genau, ja, das ist was meine ich, also ein Carbon, irgendwas Mischmasch.
Aber natürlich, da ist jetzt letztendlich nur die Korpus, also es ist kein Tonholz, aber trotzdem ist es, ey, ist am Ende eine Gitarre so, ne?
Ja,
so, und was sich prallerweise wieder durchgesetzt hat, also finde ich, das können wir vielleicht nachfragen. Stehst du auf Headless-Gitarren?
Nein, überhaupt gar nicht.
Boah, danke. Alter,
find ich totaler,
kann man das gut finden?
Totaler Blödsinn. Das macht alles unnötig kompliziert, es sieht scheiße aus und du hast nichts davon.
Danke. Also, wirklich, ich ich habe ein paar Mal hier im Service schon eine Strandberg gehabt. So, ne? Und die wird ja von den Heavies, ist das ja auch...
Der Heavy-Gral.
Natürlich so, ne? Strandberg und natürlich jetzt so, also Headless-Gitarren sind super angesagt wieder und alles natürlich, jede Company macht gerade Fat-Fred-Multiscale. So, ne? Ist so, egal. Aber eine Headless-Gitarre oder die Strandberg, die sind ja schon so klein, die bekackt das Ding einfach aus, wenn du die noch umhängen hast, so, ne? Also, wow. Ich bin schockiert. Also ich verstehe nicht, wie sich das wieder durchgesetzt hat.
Weiß ich auch nicht. Auch dieses Fanfred-Ding. Ich meine, ja gut, okay, aber das ist auch so eine Sache, das gab es alles schon und das hat dann irgendwie, dann war es auch wieder weg und dann kommt es auch wieder und dann...
Ist okay.
Genau. Ich habe da nichts gegen. Also machen, aber...
Ey, was Neues ist natürlich alles nicht, ganz klar. So, ja. Aber ich finde es... ich finde es nur krass, was manchmal für Revivals ist halt irgendwie. Ja, ja. So, die finde ich schon... das finde ich schon echt sehr, sehr geil.
Ja. Das ist echt. Aber naja, aber das letzte, sowas, was ich als irgendwie ganz coole Neuerung und was ich auch immer wieder irgendwie gut finde, ist halt, wie gesagt, Evertune. Das heißt, das ist halt eine Art.
Punkt. Ja, ja, stimmt.
Das finde ich auch ganz cool. Das ist auch nicht für jeden, kann ich auch verstehen. Ich kann mir dessen sagen, ja, ich mag nicht, wie es sich anfühlt.
Ja.
Kann ich absolut verstehen, fühlt sich anders an.
Genau.
Er sagt, fühlt sich genauso an, das stimmt halt einfach nicht.
Einstellen musst du dich auch einmal reindenken, dass du dann weißt, okay, so geht das. Genau.
Genau, musst halt erstmal gucken. Und aber ich finde es halt. Ich finde es praktisch für die Leute, die halt, keine Ahnung, irgendwie gerade live unterwegs sind viel oder sowas und sagen, ey, ich bin hier eh irgendwie niemand, der irgendwie so Lead-Gitarre spielt und viel auf Feeling legt und viel auf hier und dann sowieso, sondern ich bin Rhythmus-Gitarrist in einer Metal-Band
und ich finde das cool so. Und für ein akkurates Spiel einfach so, wo man nicht so Detune-Effekte haben möchte. So.
Genau.
Dafür ist das
dafür perfekt. Dafür ist das super, funktioniert, das ist alles irgendwie sinnvoll. Ich habe da noch nie wirklich große Probleme mit gehabt, irgendwie, dass das irgendwas war, wo ich gesagt habe, blöd. Das Einzige, was noch passiert ist, es gibt in den die Federn innen, da gibt es so eine komische Kappe, die da drauf ist, die löst sich manchmal und dann ist
ja, ich hatte mal vor ein paar Monaten vom Kunden eine 7-Seiter Solar gehabt und da war bei einem Seitenreiter Module hat sich die Madenschraube, die ist ja relativ lang fürs Feintuning, die hat sich durchgewogen, prallerweise. Okay. Also die war komplett platt und dann hatte ich auch mal gesehen, so ein einzelner Seitenreiter, ne? 55 Euro. Ja. So, und dann nicht nur, du musst auch das Ding dann einmal komplett ausbauen, so, ne? Und das dann wieder dann zusammenzukriegen. Aber das kommt auch ultra selten vor, weil die Dinger kosten schon, also ein Evertune ist richtig teuer, haben wir uns ja gerade mal kurz über so einmal uns unterhalten, ist ja auch schon sportlich.
Ja.
Was wollte ich sagen? Nein, gebe ich dir völlig recht, das finde ich auch, ist so ein bisschen revolutionär, weil was ich geil finde, dass das alles mechanisch ist.
Ja.
Da ist nichts digital.
Ja, richtig. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das so gut funktioniert.
Genau.
Weil es einfach total gut mechanisch ausgecheckt ist und das haben sie sich einfach gesagt, okay, passt, wenn das und das passt, funktioniert, zack.
Genau.
So. Und nicht irgendwie, ja, dann müssen wir das digital und wenn da irgendwie ein Fehler und ach du Scheiße und
nee, also genau, das ist einfach so.
So und so machen wir das und dann funktioniert das und es klappt super.
Genau, sieht auch, finde ich, cool aus, sieht auch auf den Pfannen gut aus.
Definitiv.
So, gestehen, ne? Ja. Also bei einer Paula gefällt mir das nicht so gut.
Finde ich, also passt einfach nicht zu der Gitarre.
Nee, also bei einer Paula passt aber auch nicht so richtig, außer Gary Holt, den verzeiht hat, ist so ein Freud, also eine Les Paul mit Freud haut mich nicht so richtig um.
Wenn es in so eine Eclipse oder so
ist. Yeah, okay, da gibt es okay, bin ich bei dir.
Ja, aber Gibson gehört überhaupt gar nicht
dran. Nein, also
ich finde ja nicht mal ein Bixby gehört.
Okay, ist also, da kann ich verschieße den Boris gut, den hatte ich auch mal hier im Talk gehabt und der war auch eine Paula mit einem Bixby ist No-Go. Ja. Nee, also bei einer Eclipse gebe ich dir völlig recht.
Da geht's halt wieder.
Finde ich das cool, aber bei einer Paula sonst bin ich auch. Ja. Also es gibt ja so ein paar Gibson-Modelle auch, die haben da, wo ich dann auch denke, nee, lass mal. Nee, aber sonst auch bei Evertune gefällt mir, kann ich nichts sagen. Gefällt mir echt gut.
Ja, will ich nicht sagen, ist echt.
Ja, aber sonst, wie gesagt, ey, wir brauchen keine großen Revolutionen. Mal gucken, was noch kommt.
So, ja, eben. Also ich finde es halt cool, dass das Sachen immer, gerade Mechaniken, dass Leute verbessern ihre Mechaniken immer.
Natürlich. Das.
Ja, ich bin ein großer Fan von diesen GrafTech-Ratio-Tunern tatsächlich.
Das sind die nicht gut. Den habe ich, glaube ich, im... Die hatte ich beim Tom kurz angerissen. Okay. Sind das die so diese geile Übersetzung
auch? Genau, die haben die spezielle Übersetzung auf Seite angepasst.
Das finde ich, wollte ich mal ausprobieren. Die
sind super praktisch, sind super präzise.
Ja.
Du hast wenig Leerdrehmoment. Halt,
Tom hört gut zu, weil da hat er sich extrem drauf gefasst.
Ja, so. kann ich auch verstehen. Habe ich auch gedacht, ja, Tom, ich bin da sowas von bei dir. Aber die Dinger sind halt echt sehr, sehr, sehr präzise. Und das ist halt, gerade wenn du schnell stimmen musst, wenn du live irgendwie stimmen musst oder sowas, dann bist du mit den Dingern echt fix unterwegs und auch. Nicht so, dass du drehst und dann, oh, scheiße, viel zu hoch.
Ja, nee, das ist echt. Es passiert quasi beim, also du drehst und es passiert eigentlich was so. Genau. Ist so, aber dann ist ja genau das, was ich, glaube ich, da hatte ich mich auch nicht genau reingefuchst, aber dann ist das, was diese Benjo-Mechaniken, diese Planetengetriebe haben, wo du auch, es passiert, du fasst das Ding an, es passiert was.
Ja,
das ist, und das finde ich, also, da wurde ich ein bisschen, es hat mich erregt. Also ich fand das war, wo ich sagte, mein Gott, wie gut sich das anfühlt. Ja. Unglaublich, wirklich, richtig geil.
Ja, check dir mal irgendwie in die Handkasse oder so. Dann.
Gerne, also doch, das finde ich cool, weil auf sowas stehe ich dann auch wieder rum, weil ich habe dann auch, ich habe jetzt hier Schallermechanik verbaut, ey, nichts gegen Schaller, um Gottes Willen, so, ne? Ja. Aber selbst auch da, du hast immer, egal wie gut die eingestellt sind, du hast immer so ein bisschen Leerlauf ist einfach drin.
Genau,
so,
das ist nervt.
Natürlich, und gerade noch irgendwie dann noch bei einer abgebildeten Kopfplatte, bei einer Paula oder bei einer SG, wo dann irgendwie D- und G-Seite, dann springt die dann immer noch so schön, so, dann hängt die sich im Sattel fest und denkst so, mein Gott, ey. Der war cool, das mache ich. Das ist ein guter Tipp.
Hat bestimmt auch Horik im Vertrieb.
Ach, die haben alles. Gebe ich dir, ey, auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Bestelle ich mir. So, Olli, jetzt haben wir die 2 Stunden gebrochen. Bis reißt dich ein, auf jeden Fall ist auch so bei 2 Stunden 10, 20, würde ich sagen. Ich wäre fertig, glaube ich. Ey, ich fand es mega, dass du da warst.
Ja, super, super Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Fand ich auch. Also war ein richtig guter Talk und irgendwann gibt es das Rückspiel.
Ja.
Ich verlinke dich natürlich in allen Shownotes und so was. Und ey, sowieso.
So machen wir.
Und ich hoffe, dass du bald wieder auf Tour gehen kannst.
Das wäre ganz gut.
Aber hoffe ich allen anderen auch so. Ne?
Ja,
aber es wird wieder stattfinden.
Na klar. Sicher. Durchhalten und dann geht's weiter.
Genau. Und dann hören wir uns wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich verspreche es euch. Habt noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Hören. Kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.